You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Hallo, hallo, hallo. Wir sind Marc Hofmann, Klaus Bieler, Pop und Pubertät. Und wir haben was, was wir noch nie gemacht haben, nämlich den zweiten Teil von einem ersten Teil 8 Monate nach dem ersten Teil. Ich glaube, es gab 4 Folgen oder 5 unterdessen. Und jetzt sind wir wieder im Jahr 1997. Da haben wir im Januar den ersten Teil rausgebracht. Kann man das auch sagen bei einem Podcast?
Ja,
rausgebracht.
Ja,
okay. Ja, und jetzt kommt der zweite Teil. Wir haben dort hauptsächlich über die Alben, die der Referenzpapst Robert Dimmery mit 1001 Alben, die sie hören sollen, bevor das Leben vorbei ist, aufgeführt hat. Unter anderem natürlich der Monolith des Jahres, Radiohead, OK Computer, Chemical Brothers und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der ganze Rest.
Mhm. Habe ich erwähnt, dass meine Band sich dort aufgelöst
hat? Ja, das, davon sprachst du. Ich habe mir nämlich die Folge extra nochmal angehört. Und das war Thema.
Mhm.
Jetzt weitere Events des Jahres. Ich sage einfach ein Stichwort und du sagst, was dir dazu einfällt. Fußball.
97. Ja. Irgendwas mit dem SC.
Ereignisreiches Jahr. ich würde jetzt mal mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, das letzte Mal in der Geschichte, dass zwei deutsche Clubs ein europäisches Finale gewonnen haben. Und zwar Europapokal der Landesmeister.
Bayern Jets.
Hieß es noch Landesmeister oder schon Champions League? Ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht.
Borussia Dortmund.
Ach, stimmt.
3:1. Lars Ricken.
Aha, immerhin.
Ja, Lars Ricken und Kalle Riedle. Hat auch
Das wohl zugeschlagen. Eingewechselt.
Ja, eingewechselt und dann diesen
Sturmlauf.
Ja.
Super. Ah, super. Da fällt mir ein, apropos Borussia Dortmund, Frank Mill, mein Lieblingsspieler, verstarb am 5. August. Und ich finde es richtig schlimm.
Hat mich auch beschäftigt. Frank Mill, für mich wichtig natürlich als Gladbach-Fan.
Ja, eben. Ich auch als Gladbach-Fan. Deshalb... Ich kam jetzt über Borussia Dortmund drauf, aber eigentlich ist er für mich ein Borusse.
Ja.
Und ganz eigentlich ist er eigentlich Rot-Weiß Essen.
Ja, und dann halt kam wahrscheinlich in jedem Rückblick, ich habe keinen gesehen, also das leere Tor nicht getroffen hat.
Das ist eigentlich so, da werde ich in meinem Rundbrief vielleicht drauf eingehen, wenn man Frank Mill hört, denkt man an den Pfostenschuss. Wenn man Brian Wilson hört, also wenn man jetzt richtig fies ist, sagt man, das ist doch der 2 Jahre im Bett lag und nie surfen war. Dann sind Leute einfach mit was Negativem oder Ozzy Osbourne, der hat doch einer Fledermaus den Kopf abgebissen. Also ich finde es irgendwie schlimm,
wenn man dann... Ja, das ist halt dann, wenn man sich nicht dafür interessiert, was die eigentlich gemacht haben und halt nur die Gossip-Meldungen sich merkt.
Genau.
Und aber ich glaube, jeder, der sich ein bisschen für Musik interessiert hat, bei Ozzy Osbourne oder auch Brian Wilson, andere Assoziationen.
Das klingt aber gut, diese Kette, oder? Die klingt doch gut.
Ja, klingt gut.
Dann frage ich mich, an was man sich erinnert, wenn ich mal ins Gras beiße. Okay. Ist das nicht der mal im Foto Stober in der Fotoeinwurflücke hängen blieb mit seinem Oberarm, weil ich den Namen vergessen habe auf den Film, Filmtasche zu schreiben. Ich wollte es wieder rausholen, habe den Arm nicht mehr rausgekriegt. Und dann ziehe ich und ziehe und das ganze Ding wackelt und ich wäre fast damit hinterrücks, rittlings in den
Fotostober. Wie hieß die zweite Mannschaft, die... den Europapokal gewann 1997. Schalke 04 gegen...
Man glaubt es kaum.
Gegen Inter Mailand.
Inzwischen eine graue Maus der zweiten Liga.
Das war diese legendäre Mannschaft mit Hüb Stevens und Wilmots im Sturm, an der Brücke und wie sie hießen.
Ingo
an Büskens und im Tor noch damals.
Das klingt aber alles wie so Malocher-Namen.
Dann wurde ermordet. Es gab einen Mord an einem Promi. Versace.
Ach du Scheiße.
Ja. Gute Serie in dieser Anthologie-Reihe American Crime Stories, die fulminant gestartet ist ja mit O.J. Simpson und einer Wahnsinnsleistung von Cuba Gooding Jr., von dem man seither nichts mehr gesehen hat. Ich weiß gar nicht, was mit dem ist. Und dann gab es die zweite Staffel, war der Mord an Versace. Und seitdem hört man von dieser Serie nichts mehr. Ich weiß nicht, was da genau los ist, aber die war auch gut und sehr interessant, wie es dazu kam und beleuchtet eben auch die Geschichte dieses Mörders und so weiter. Sehr interessant.
Es werden manchmal seltsame Leute ermordet.
Ja.
Der Mooshammer zum Beispiel,
ja.
Das war ja auch sowas. wo man denkt, hä?
Ja, der kannte den auch und hat auch, glaube ich, für ihn gearbeitet schon mal. Und
wer für wen?
Irgendwie der Mörder für den Versace.
Ah, nicht, dass man jetzt denkt, der Mooshammer für Versace.
Nee,
das wäre ich jetzt auch überrascht gewesen.
Google geht online, auch 1997.
Da wusste ich noch gar nicht, was Internet überhaupt bedeutet.
Ja, hat man jetzt auch nicht gedacht, dass das alles sich so entwickelt. Und Google ja mit dem Slogan gestartet, Don't be evil, damals noch. Und wer die Serie Billion Dollar Code, die hervorragende deutsche Serie The Billion Dollar Code geschaut hat, spätestens da weiß man, dass Google falsch lag mit diesem Slogan.
Ja.
Und zwar vorsätzlich.
Wobei Google natürlich auch nicht nur gut ist, weil, wie Henry Rollins schon mal irgendwann bemerkt hat, in China gibt es bei Google so Tabus. Also wenn man da Bürgerrechtler und so eingibt, kommt nichts.
Ja, ja, das habe ich ja, wollte ich eigentlich auch sagen, damit die sind also alles andere als gut. Aber das ist ja, glaube ich, mittlerweile auch dem Letzten klar. Oder auch nicht. Filme. Filme. Ich lese einfach vor, du sagst was dazu. The Game.
Habe ich, glaube ich, auf Videokassette. Aber ich habe ihn nie gesehen. David Fincher, gell?
David Fincher.
Mit Michael Douglas.
Michael Douglas.
Mehr guter weiß ich nicht.
Film passt wieder in dieses in diese Reihe von Michael Douglas-Filmen, der ja eine Weile nur Filme gemacht hat mit Männern,
denen, am Rande des Nervens,
denen komplett ihr Leben, die Kontrolle über ihr Leben verlieren. Genau. Irgendwie. Und guter Film, Fincher. Nicht ganz so spektakulär natürlich wie 7, aber ein guter, war glaube ich der Nachfolger sogar von 7. Mhm. Gattaca, Ethan Hawke, hat man auch gerne in der Schule mal gezeigt, zu Gentechnologie und Klonen und so. Guter Film mit Uma Thurman, glaube ich auch.
Und dann wollte sie seine Frau.
Ja.
Ich bringe jetzt immer ein bisschen Gossip, wenn ich nichts
sage. Ja, natürlich, Film weiß. Klar. Ja, Gossip, ja. Dann wurde sie die Frau und dann war sie die Ex-Frau irgendwann. Im Körper des Feindes, guter Film mit John Travolta und Nicolas Cage. Jetzt ein völlig absurder Film, Starship Troopers, nach einer Kurzgeschichte, ich glaube vom Science-Fiction-Autor Robert Heinlein. Und dieser Film ist, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, den muss gucken.
Selbst als Star Wars Verweigerer.
Ja, das hat damit nichts zu tun.
Aber dieser es spielt Film, im Weltraum.
Es ist eine Science Fiction, hat aber nur so Serienstars als Schauspieler, Denise Richards und so weiter. Alles gut aussehende junge Amerikanerinnen und Amerikaner, die in einen aberwitzigen Krieg ziehen müssen gegen so Alien-Käfer. Und dieser Film nimmt absurdeste Wendungen. Paul Verhoeven, also Kult-Trash eigentlich, aber Hochglanz.
Das klingt gut.
Ja, wirklich gut. Ja, ausgezeichneter, schräger, absurder Film. Läuft im Fernsehen, nur in einer zensierten Version. Man muss die unzensierte angucken.
Was wurde denn zensiert?
Ich mag es nicht sagen. Es sind Wahnsinnsbilder, die man nicht mehr, wie der Amerikaner sagt, you can't unsee it.
Kult-Trash ist auch Barbarella. Ich habe mit meinem irischen Freund im Urlaub darüber geredet und er sagt, Barbarella ist absolutely fantastic. Aber er hat auch zugegeben, dass es eigentlich ein Scheißfilm ist, aber it's absolutely fantastic.
Ja.
Mein Kumpel Volker hat sich ein 2 Meter breites Barbarella-Tapetenbrett ins Wohnzimmer gestellt und den rotbraunen Flocati auf seinen selber gebauten Holzrahmen draufgeklebt. Es ist praktisch fast schon ein begehbares Bild. Unglaublich. Toll. Steht bei ihm im Wohnzimmer.
Die Frage, welche Band sich nach Barbarella dem Film benannt hat, ist fast zu leicht, oder?
Für uns beide schon, aber soll man es sagen?
Nein, wir sagen es nicht. Das okay. Ist zu leicht.
Ein Preis ausschreiben.
Genau. Wie heißt der Schlagzeuger dieser Band? Vielleicht könnte man damit weitermachen.
Du fragst mich jetzt aber nicht ernsthaft.
Der Eissturm, auch ein Film, den man nie vergisst. Film,
Kevin Klein, mal gesehen hat. Sehr beklemmend.
Ja. Das Leben ist schön, ein Film, den ich nie sehen wollte und auch bis heute nicht gesehen habe.
Ich auch nicht, aber Roberto Benigni, man weiß wahrscheinlich, wie er spielt, aber das Thema dahinter.
Sehr interessanter Film, Funny Games von Michael Haneke.
Ich glaube, den kann man sich nicht anschauen.
Ja, und jetzt pass auf, jetzt habe ich was Interessantes gelesen, mal irgendwann. Funny Games ist ein Film, den man sich nicht angucken kann, aber den natürlich Leute trotzdem gucken. Mhm. Und Haneke wurde konfrontiert mit der Frage, warum er so einen Film macht. Und er hat gesagt, man muss ihn ja nicht angucken. Und diese Antwort finde ich so toll. Diese Antwort zeigt ja alles, was er will. Nämlich uns zeigen, wenn du diesen Film anguckst,
bist du selber schuld.
Wieso guckst du dir solche Filme an?
Ja, ich habe ihn und schaue ihn nicht.
Nee, den kann man nicht gucken. Aber es ist interessant eigentlich. Also es ist ja ein Film über exzessive Gewalt, die so dargestellt wird, dass man sie halt nicht angucken kann. Und er nimmt ja den Kritikern quasi, wenn es um Gewaltverherrlichung oder so geht, ja den Wind aus den Segeln, sagen, so, wir gucken halt lauter solche Filme und wer es nicht will, kann es ja auch lassen. Also es ist eigentlich eine Mediengewaltsatire, wenn man so will. Aber ist natürlich immer schwierig, wenn ein Medium sich selber kritisiert. So.
Ja, schwierig. Also die Antwort ist eigentlich cool, aber andererseits doof.
Ja, irgendwie schon, weil es halt auch nicht funktioniert. Also bei Natural Born Killers würde ich sagen, war es die ähnliche Absicht, aber es funktioniert halt nicht, wenn das Medium sich selber karikiert quasi. Das muss halt dann in einem anderen Medium stattfinden.
Hast du ihn gesehen?
Nee, ich kann ihn nicht angucken.
Ich traue mich auch
nicht. Nein, ich
habe ihn im Regal.
Ich will nicht. Ich will mit diesem Film nichts zu tun haben.
Ja, ich eigentlich auch nicht.
Aber was mir auffiel, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Dieses komische Female Empowerment Video von Katy Perry, dieser Hit aus dem Frühjahr.
Nee. Irgendwie.
Also die wollten ein Video machen, ein Lied machen gegen Sexismus und reproduziert halt alles, was sie ablehnen will. Und zwar so plump, dass man das anguckt und denkt, das kann doch nicht wahr sein.
So wie das Cover von, wie heißt sie?
Ja, Miley Cyrus oder
Beyoncé. Nee. Die
Carpenter jetzt.
Ja. Das soll ja auch irgendwie...
Ja, ja.
Wahrscheinlich das Ganze kritisieren oder auch nicht. Man weiß es gar nicht.
Das halt nicht so. Also das muss man schlauer angehen einfach. Das geht.
Ich glaube, das ist unmöglich.
Ja, oder man muss es halt wirklich cleverer machen einfach.
Das erinnert mich an einen Kommilitonen, der wollte, ich weiß gar nicht, was sein Antrieb war, er wollte durch seine Gemälde Pornografie kritisieren. Und die Bilder waren halt... ästhetisch und der hat dermaßen aufs Maul gekriegt in der Besprechung in unserer Malklasse. Das war richtig. Er hat mir richtig leid
getan. Du kannst halt nicht das reproduzieren, was du kritisieren willst. Oder du musst so extrem machen oder so schlau oder so, dass irgendwie auch der Letzte kapiert, das soll jetzt irgendwie eine Art Überzeichnung sein. Aber das
finden die dann vielleicht die Falschen gut.
Ja, klar. Also bei Natural Born Killers hat es ja überhaupt nicht funktioniert, weil niemand kapiert hat, was Oliver Stone eigentlich will. Glaube ich.
Ja, als ich den gesehen habe, war ich hinterher so, dass ich gedacht habe, ich fahre jetzt mit dem Auto ein paar Mülleimer um. Ich war so richtig aufgestachelt.
Ja. Guter Film mit Al Pacino im Auftrag des Teufels. Hat mir sehr gut gefallen. Keanu Reeves und Al Pacino. Al Pacino als Teufel habe ich in meinem ersten Roman Der Klassenfeind ein bisschen den Schlusstwist geklaut, aber natürlich in einer sehr Light-Version. Hat mir sehr gut gefallen, habe ich vor kurzem nochmal angeguckt. Eine Kriegsmediensatire, die komplett von der Zeit überholt wurde. Wag the Dog. Mit allen,
Robert De Niro,
Dustin Hoffman und so weiter.
Stimmt.
Man in Black und ein wunderschöner, toller Film mit Sylvester Stallone, Copland.
Mit Robert De Niro.
Mit Robert De Niro und Harvey Keitel. Keitel. Und Sylvester Stallone, weiß ich noch, habe ich mir gemerkt, hat ja nur hat ein Ohr verloren bei einem Unfall, also ist einseitig taub in dem Film und sein Lieblingsalbum, das er sich jeden Abend anhört, wenn er sich so in den Schlaf trinkt, ist
Man Without Hats?
Nee. Darkness on the Edge of Town von
Bruce Springsteen. Habe ich mir doch gedacht, dass der Bruce Springsteen wieder reinkommt.
Ja, und das passt natürlich zu dieser Rolle und zu dieser Figur und super.
Trotzdem wurde er jetzt geehrt im Kennedy Center von Donald J. Ja,
genau.
Hätte er eigentlich ablehnen müssen.
Ja, aber das ist nicht Stallone, sowas abzulehnen. Der weiß nicht, wie er politisch tickt, aber es hätte mich jetzt gewundert, wenn er es abgelehnt hätte.
Kiss hat es nicht abgelehnt.
Nee, natürlich nicht. Und Stallone, übrigens in der tollen Netflix-Doku über ihn, kommt auch eine Szene aus Copland, wie er ihn, wie diese Schauspieler Robert De Niro und so halt auch alle nicht ernst genommen haben. Und es gibt eine tolle Szene, wo er quasi sich selber spielt auch und Robert De Niro die Meinung sagt. Und in dieser Doku kommt so ein bisschen raus, dass es nicht alles so im Drehbuch stand, was er da erzählt. Und dann noch ein Wahnsinnsfilm, U-Turn von Oliver Stone mit Sean Penn. Ein Film, den ich auch, glaube ich, nie vergessen werde in seiner Aberwitzigkeit. Jennifer Lopez, Nick Stimmt. Nolte, Joaquin Phoenix, Claire Danes in so einer wüstenkleinen Stadt. Der helle Aberwitz. Unglaublich. Ein Film, der irgendwie nie auftaucht, nie im Fernsehen kommt, über den Stimmt. man nichts hört, den ich abartig fand damals. Austin Powers noch, da hast du was zu sagen vielleicht drüber.
Boah, willst denn du das wissen?
Ist das nicht so ein Film, der dich immer mal wieder inspiriert zu
Albernheiten? Das ist wegen meinem Kumpel Volker, der sich das Austin Powers Kostüm gekauft hat. Und das muss man sich mal vorstellen, bei seiner eigenen Hochzeit hat er sich als Austin Powers verkleidet und er hat seiner Frau das silbrige Kleid von Liz Hurley genäht, er selber. Und genau, wir haben das Kleid entwendet und sind dann als Austin Powers Band bei seiner Hochzeit aufgetreten. Er musste es dann singen. To the BBC! Ein wunderbarer Soundtrack. Fantastischer Soundtrack. Und da haben wir dieses Lied, ich glaube, BBC One, BBC Two! Und so. Wahnsinn.
BBC Peace!
Sagt er dann am Schluss. Und wir haben dann das Lied gerockt auf der Bühne live und er ist dann in seinem Austin Powers Kostüm an seiner Hochzeit auf der Bühne rumgehopst. Das war fantastisch. Ich finde Austin Powers Teil 1 zumindest ein richtig guter Film. Ich mag ja Komödien nicht so oft, aber Austin Powers hat wirklich tolle Gags und natürlich tolle Kostüme an Liz Hurley und die, wie heißen die? Fembots in ihren komischen Flocati-Anzügen. Sehr witzig und vor allem Swinging London, der 60er wird da halt, ist halt der Hintergrund und das ist cool aus, ein Mini Cooper oder Austin Mini, super.
Ja.
Der zweite ist unerträglich.
Mike Myers, halt echt ein Typ, der zwei ikonische Figuren geschaffen hat, popkulturell unfassbar relevant seit den 90ern mit Wayne von Wayne's World und dann Austin Powers, mindestens zwei.
Ja, aber zweiter Teil, dritter Teil, wo Beyoncé mitspielt, irgendwie, wie so oft, um Längen schlechter als der erste.
Letzter Film, hat aber auch mit Musik zu tun, habe ich vor 3-4 Jahren nochmal angeguckt und habe mich sehr berührt, Comedian Harmonists, star besetzter deutscher Film, der mal aus einer ganz anderen Zeit eine Boy-Group zeigt und wie populär die war und wie die natürlich dann durch die politischen Ereignisse dann sich aufgelöst haben. Ganz, ganz beklemmende Szene, als sie bei so einer Nazi-Größe auf so einem Empfang dann singen mussten und dann aber ein Volkslied singen mussten, irgendwie ein deutsches. Mhm. Und da entschieden haben dann als Gruppe, sie singen nicht, und aber halt dann die Nachteile ihnen ja schon klar gemacht wurden, die sie dann haben würden, wenn sie das verweigern, und dann singen sie und die Gesichter von allen, Wahnsinn. Also ganz, ganz, ganz schlimm und gerade, wenn man jetzt so guckt, USA, gerade aktuell bei uns vielleicht bald so, solche Filme zeigen schon so ein bisschen, wie das sein kann, wenn sich so eine Zeit ändert.
Ja. Einfach. Zeitenwende.
Zeitenwende, ja.
Schlagwort.
Ja. Gut. Zeitenwende zurück ins Jahr 1997, was die Musik angeht. Lauter Bands, die heute vielleicht viele Menschen nicht mehr kennen. Klaus, fang doch einfach mal an.
Mit was einer Band?
Du, mit irgendwas, was du noch in deinem Stapel oder auf
Also mit Notizen einer Band, die heute niemand mehr kennt, da bin ich, glaube ich, sichere Bank. Smoke City, sagt ihr das was?
Ja, ja, die hatten einen Hit mit Underwater irgendwas.
Underwater Love.
Yeah.
Und gut, ich finde es super. Ja, und ich glaube auch, dass ich mein Lied Paris davon abgeleitet habe. Es sind nämlich so 3 oder 4 Gitarrenakkorde und auf das baut sich das Lied auf. Es klingt eigentlich wie, also die ganze Platte klingt, als hätte sich Portishead mit Stan Getz irgendwo verschanzt und dann Brasil, Bristol irgendwie. Weil es gibt auch viel Bossa Nova auf der Platte, die heißt Flying Away. Und dann so Club-Sounds irgendwie. Und es ist auch Polyglott, also mehrere Sprachen. Es gibt Französisch, es gibt Portugiesisch, es gibt Englisch. Und der Riesenhit war Underwater Love, der ich sehr, sehr gut finde. Und das zweite war Mr. Gorgeous. Das fand ich ein bisschen langweilig, weil halt, dachten die, eine sichere Bank, damit man was Beschwingtes. Aber der Rest der Platte ist wirklich fast schon so Trip-Hop. Und teilweise richtig nervig, aber angenehm nervig, finde ich. Und so eine irgendwie verschwitzte Erotik strahlt das Album aus. Und ich habe es vor kurzem im Auto angehört und ich muss sagen, gefällt mir sehr gut.
Ja.
Also keine Band, die jetzt einen Hit raushaut und der Rest ist alles kacke, sondern oder klingt alles genauso, sondern wirklich sehr originell. Und ich weiß nicht, ob die jemals eine zweite Platte gemacht haben.
Man hat nie mehr irgendwas
nie
gehört.
Nie mehr, überhaupt nichts.
Ja, aber tolles Lied. Ich weiß gar nicht, wieso einem das... Ich habe das echt oft gehört. Es lief, glaube ich, auch oft. Ich weiß nicht, ob man es im Musikfernsehen viel gesehen hat oder wo das lief. Ja, ja. Kenne ich gut.
Und das Cover sieht schon so ein bisschen südamerikanisch-brasilianisch aus. Und ich weiß gar nicht, ich muss mich mal erkundigen, ob es ein zweites Album gibt.
Ich fange mal mit den Sachen an, die ich hier physisch als Tonträger dabei habe. Ich habe seit der ersten Folge mir noch eine Vinylplatte gekauft. Und zwar habe ich ein Konzert gesehen auf Dreisat von Fleetwood Mac von 1997. Und im gleichen Jahr kam auch das Album raus mit dem Titel The Dance. Und es ist die alte Besetzung aus den 70ern, die große, erfolgreiche Besetzung. Und diese Band ist 1997 ja musikalisch nicht mehr allzu relevant, aber sie spielen hier ein fantastisches Best-of-Konzert mit den ganzen, mit einem Song noch aus der Peter Green-Zeit und dann eben den Hits aus den 70ern und ja dann auch eben aus den 80ern, wo ja auch nochmal einige dazu kamen. Und die Erkenntnisse dieses Konzertes sind fantastische Liveband, unfassbar toller Gesang, diese drei Sänger einfach, wie sie auch sich die Stimmen ergänzen und umspielen, perfekt jeder Ton, dann wechseln sie sich ja ab beim Liedgesang einfach und jeder bringt eine eigene Stimmung rein in die Art zu singen und in die Songs. Und das Beeindruckendste ist eigentlich Lindsey Buckinghams Gitarrenspiel. Ich wusste, dass er gut ist, aber ich wusste nicht, dass er so gut ist. Und das wird vor allem deutlich bei einer Solo-Performance des 80er-Hits Big Love, dass er alleine auf der Akustikgitarre spielt. Und sowas habe ich noch nie gehört, vor allem, weil er auch noch singt dazu. Und er spielt dieses Lied alleine. Es ist ein hochproduziertes 80er-Lied, Radiolied. Und es ist schwer zu glauben, dass es funktioniert auf der Akustikgitarre. Und was er da macht, ist so Eddie Van Halen auf der Akustikgitarre halt. Und singt noch dazu. Ganz, ganz fantastisch. Am Schluss kommt noch eine Highschool Big Band und spielt Tusk mit und Don't Stop. Und dann brechen alle Dämme. Im vollen Ornat sind die da. Ich weiß nicht, nochmal 20 Leute mit Bläsern und Trommeln. Und sprengen das ganze Ding. Ganz, ganz, ganz fantastisches Best-of-Album. Haben wir in der Live-Folge übrigens hier der Hinweis auf unsere Folge, Doppelfolge, Live-Alben, nicht erwähnt, weil ich wusste, dass ich 1997 ja noch drüber sprechen werde.
Aha, da gibt es da sogar eine Entschuldigung oder eine Erklärung. Bei mir gibt es bei 96 ein paar Dinge, die ich vergessen habe. Das ist unentschuldbar.
Eigentlich wollte obwohl wir drei Folgen
gemacht haben. Ja, eigentlich wollte ich es ja nachreichen, aber vielleicht sprenkel ich die ab und zu mal ein.
Ja, ich glaube, ich habe eh deutlich mehr als du heute.
Ja,
daher kannst du ja auch gerne noch über 96 nachreichen. Ja, mach doch gleich mal was, wenn du was hast.
96 kam eine Platte raus von den Throwing Muses, die von Kristin Hirsch mehr oder weniger geleitet werden. Und eine Platte, die anders als ihr Solo-Album, akustisches Solo-Album, wo ja der Hit Your Ghost mit Michael Stipe drauf war, sehr rockig daherkommt. Und das heißt Limbo, das Album von 96 von Throwing Muses. Und ich kann es nur empfehlen. Also jetzt zum Durchhören nicht unbedingt, aber ein paar Lieder habe ich dann bemerkt, habe ich echt noch im Ohr.
Schöne Stimme, Kristin Hirsch.
Ja. Und eigentlich waren das immer so die Frauengesangkönige des Indie.
Ja. Jetzt habe ich ein Album, das ich mir vor ein paar Jahren mal noch gekauft habe auf CD. Ein sehr kontroverses Album, ein sehr interessantes Album. Da gibt es eine Menge drüber zu sagen, finde ich. Es ist das Album von Genesis. Es ist das einzige Genesis-Album. Nein, stimmt nicht, was ich sage. Es ist ein Album ohne Phil Collins. Es ist nicht das einzige ohne Phil Collins, aber es ist eins ohne Phil Collins. Und dieses Album gilt gemeinhin als Tiefpunkt, als absoluter Rohrkrepierer und als Ende eigentlich des kreativen Prozesses von Genesis.
Ich fand Shipwrecked gar nicht schlecht.
Ja, also ich habe das Album nicht ernst genommen, weil mich 1997 Genesis gar nicht interessiert hat. Ich habe dann die Single-Auskopplung Kongo mal im Radio gehört und es hat bei mir nichts ausgelöst. Aber das war auch die Zeit. Und später, als ich dann Genesis wieder neu entdeckt habe und auch Phil Collins und so weiter, dann habe ich dann mal reingehört und dachte so, gar nicht schlecht. Und als ich vor kurzem nochmal angehört habe, dachte ich aber wieder, aber auch nicht gut. Und ich glaube, also sagen wir mal, am Gesang liegt es nicht. Ray Wilson ist ein guter Typ, guter Sänger, guter Typ, sympathisch. Ich fand es toll, dass er eingestiegen ist bei Genesis. Ich habe mich gefreut. Ich kannte ihn ja, habe ihn live gesehen, 94 in Glasgow mit seiner Band Stillskin. Die hatten also ein, zwei kleinere Hits, Indie-Hits. Und dann 97 war die Band offensichtlich am Ende und dann ist er, ich weiß nicht wie, bei Genesis eingestiegen. Und es war keine blöde Wahl, weil der kann singen, ist ein guter Typ und lebt ja bis heute eigentlich von diesem Gastspiel. Wenn er live spielt, ist die Hälfte des Programms besteht aus Genesis-Liedern. Und zwar nicht nur von diesem Album, sondern aus allen Zeiten. Ich weiß nicht, was er da für einen Deal hat mit den Jungs oder ob er einfach die Lieder covert und GEMA zahlt ganz normal. Keine Ahnung. Jedenfalls spielt er sehr, sehr, sehr viel Genesis. Und ist auch erfolgreich in Deutschland, hat viele Termine immer, so in so einem überschaubaren Rahmen, aber so, dass er gut davon leben kann. Also der ist nicht das Problem. Meine Theorie ist, das Problem ist, dass Phil Collins nicht Schlagzeug spielt. Und dieses Album klingt seltsam schwerfällig. Und man hat jetzt vielleicht Phil Collins nicht unbedingt als leichtfüßigen Schlagzeuger abgespeichert, aber ich glaube, dass er genau das ist. Dass es sehr, sehr swingt, was er macht. Jetzt mal trotz aller Brachialität und 80er Jahre und In the Air Tonight, aber in den 70er Jahre Sachen und auch in seinen Solo-Sachen spielt er ein sehr luftiges Schlagzeug. Ein Schlagzeug, das irgendwie Musik zum Federn bringt. Und diese Platte klingt sehr schwer.
Das schwerfällig. Glaube ich, dass das so ist. Ja. Und was das Federn betrifft, er spielt ja Schlagzeug bei Do They Know It's Christmas von Band Aid. Mhm. Und ich finde, dass es, auch wenn er da teilweise Breaks macht, die, wie du sagst, schwer sind, ich finde, das ist richtig federnd und treibt irgendwie, ohne dass es aufdringlich ist. Ich finde, gerade bei Do They Know It's Christmas, sagt man, Phil Collins setzt dem Ganzen das Sahnehäubchen auf.
Ja, und ich glaube, dass das der Schlüssel ist, warum diese Platte nicht funktioniert. Es ist nicht der Gesang, es ist vielleicht das Schlagzeugspiel, weil Tony Banks und Mike Rutherford können Songs schreiben, können auch Popsongs schreiben und auf diesem Album funktioniert es nicht so richtig. Aber du hast recht, finde ich, Shipwrecked ist ein gutes Lied. Und es sind auch sonst noch ein paar, es ist eigentlich kein richtig schlechtes Lied drauf, aber das Album macht keinen richtigen Spaß anzuhören.
Ich finde es aber ein bisschen komisch, dass die nicht auf die Idee kamen, das Schlagzeug so nach Phil Collins klingen zu lassen, weil der Sänger von Mike and the Mechanics klingt ja auch genau wie Phil Collins. Mhm. Von dem her denkt man, die möchten eigentlich alle, egal ob Solo oder sonst was, immer das Gleiche machen.
Ja. Hätten wir ja mal auf vielleicht Schlagzeug. Vielleicht wollten sie absichtlich was anderes machen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls weiß ich noch, dass ich hatte auch wirklich Mitleid damals, als es dann eben hieß, dass die Vorverkäufe zu der Tournee so schlecht sind, dass die Venues immer kleiner wurden irgendwie und zwar weltweit, sodass sie dann nur noch in Clubs gespielt haben, die Stadien nicht mehr funktioniert haben und so weiter.
Ja, im Grunde wollte halt jeder Phil Collins sehen.
Ja, das war dann schon was sehr Tragisches, aber sie sind ja dann in den 2000ern, ich glaube 2007, 2008 ja nochmal eine fulminante Welttournee und dann ja seither nochmal zwei, glaube ich. Also sie haben das ja dann alles nochmal
aufgeholt. Sogar mit Peter Gabriel.
Ja, der sich ja aber immer einer Wiedervereinigung verweigert hat. Einer zumindest aufwendigeren.
Ja. Ja. Darf ich jetzt mit einem One-Hit-Wonder weitermachen? Was du willst. Paul McCartney macht nach der Anthology war er, glaube ich, wieder ein Beatle, schätze ich. Mhm. Denn ich meine, er war ja eigentlich immer der die Beatles-Fahne hochhielt, auch wenn er als Sündenbock abgestempelt wurde bei der Trennung, der er ja aber eigentlich nicht war. Und dann bringt er ein Album raus, das ausgerechnet von Jeff Lynne produziert wurde, der ja eigentlich ein Beatles-Epigone ist und eigentlich immer mit George Harrison unterwegs war. Aber
ich habe gerade einen Artikel gelesen im neuen Classic Rock, da muss John Lennon wohl irgendwo ELO mal The Sons of the Beatles genannt haben in dem Interview.
Hat er nicht Unrecht. Nee. Und natürlich klingt dann das Album ein bisschen nach The Sons of the Beatles. Es ist aber ein Paul McCartney-Album. Was ich an dem Album immer seltsam fand, war, dass ein recht ödes Lied, das total nach ELO klingt, als Single ausgekoppelt wurde, nämlich Young Boy. Mhm. Und dann lese ich, dass ausgerechnet dieses nicht von Jeff Lynne produziert wurde. Vielleicht hat man ja auch geschrieben, es hat jemand anderer gemacht, damit man nicht sagt, klingt ja genau wie ELO. Mhm. Aber es ist schon ein bisschen so. Er arbeitet hier mit George Martin wieder zusammen, nämlich in dem Lied Beautiful Night, das ich sehr, sehr gut finde. Und in dem dann auch noch Ringo Schlagzeug spielt und mitsingt. Also es ist fast wieder eine Beatles-Wiedervereinigung. Aber so weit ging er nicht, dass er auch noch George Harrison mit ins Boot geholt hat. Die Platte hat 14 Lieder und ich finde, sie ist um 5 oder so zu lang, weil es gibt so ein paar, wo er halt gesagt hat, jetzt mache ich halt mal so ein einfaches Rocklied. Aber es gibt ganz, ganz tolle Lieder auf diesem Album. Zum Beispiel Calico Skies. Wunderschönes Lied. Und dann gibt es wirklich Lieder, die auf einem Beatles-Album sein könnten. Auf dem White-Album zum Beispiel.
The Song We Were Singing fand ich immer irgendwie schön.
Ja, mit dem geht's los, der Opener, ein sehr schönes Lied. Ja. Und so ist die Platte mehr oder weniger gespickt mit ganz tollen Liedern, finde ich sogar auf Beatles-Niveau. Und zwischendurch gibt es dann The World Tonight oder sowas. Oder If You Wanna, wo er dann halt ein bisschen stumpf herumrockt, aber dort, wo dann George Martin produziert, fährt er halt alles auf, die Bläser, die dann an Sgt. Pepper erinnern und so weiter. Und es gibt viele Akustiklieder im Stil von Blackbird oder so. Mhm. Und ich finde das mit eines, also was die 90er betrifft, mit Sicherheit das beste Album von Paul McCartney.
Also man muss wirklich, wenn man sich, finde ich, für Popmusik oder auch für Beatles interessiert, jedes Paul McCartney-Album hat Stärken und hat tolle Songs. Fast jedes. Ich glaube, es gibt keine Totalausfälle. Vielleicht in den 80ern eins oder zwei, Press Play oder so.
Ja, da gibt es Only Love Remains. Das ist glaube ich, das letzte Lied. Da denkt man, er ist es doch.
Aber sonst auf jedem Album mindestens 4, 5 wirklich wunderbare Popsongs einfach.
Schöne. Ja. Und dass er hier voll wieder als Beatle unterwegs ist, zeigt ja, dass die Platte Flaming Pie heißt, weil das geht, glaube ich, auf einen Traum von John Lennon zurück. Irgendwie, also eigentlich schreit die ganze Platte nach, ich bin ein Beatle immer noch. Das war praktisch das, was rauskam nach der Anthology.
Kann schon sein.
Aber wenn man es auf die Hälfte kürzt, eines der besten Beatles-Alben, was jetzt die McCartney-Lieder betrifft.
Mhm. Ich habe ein Album von Pavement, die Lo-Fi-Könige. Weiß gar nicht, produziert ist eigentlich gar nicht so Lo-Fi. Aber dieser Ansatz von vielen 90er-Indie-Bands ist ja auch immer so vielleicht leicht schräg zu klingen, das Velvet Underground-Erbe hochzuhalten, auch was Lou Reeds seltsamen Gesang angeht, der dann sicher auch Pate stand für den Gesang von Stephen Malkmus. Und die Platte von Pavement von 97 heißt Brighten the Corners und ich finde es das beste Pavement-Album. In den Kritiken sind es dann immer eher Crooked Rain oder der Vorgänger Zooey Wooey oder wie das heißt und Brighten the Corners ist nicht so immer bei den Kritikern ganz oben, aber es war mein erstes Pavement-Album, das ich mir eben selber auch gekauft habe und fand es sehr, sehr, sehr stark. Shady Lane wahrscheinlich tollste Song auf dem Album. Und wenn man, es ist halt, es schreit nach 90er, dieses Album. Ich weiß nicht, ob es heute noch funktioniert, aber wenn man, es ist eine der Bands, finde ich, Pavement, und für mich eine der Alben aus dieser 90er-Indie-Zeit, die ich heute immer noch selten zwar, aber sehr gerne mir anhören kann. Dann habe ich noch eine CD von einem guten alten Bekannten, den ich sehr, 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 sehr schätze, nämlich Ben Folds. Und die haben 95 ihr erstes fulminantes Album rausgebracht, Ben Folds 5. das Debütalbum eine Art Klavier-Punk oder Beach Boys mit Billy Joel auf Punk-Tempo mit dreistimmigem Gesang. Also vollkommen aberwitzig, was sie
völlig
da gemacht haben. Und sie werden auf dem zweiten Album etwas ruhiger, etwas reifer, etwas erwachsener und auch deutlich poppiger. Das Album heißt Whatever and Ever Amen. Und ich mag das sehr. Es zeigt hier schon, dass Ben Folds ein großer, großer Pop-Songschreiber ist. Die großen Songs und Hits eigentlich auch fast sind sicher Brick, Kate und Song for the Dumped. Song for the Dumped hat einem so in den frühen 20ern gut gefallen. Heute ein bisschen pubertär, albern. Give me my money back and don't forget my black T-shirt, you bitch. So ein Abrechnungslied. Und dann ist noch eine, also er muss gelitten haben in dieser Zeit. In dem Lied ist es eher pubertär und in anderen Liedern ist es sehr, sehr, sehr berührend, dieses Beziehungsende dargestellt. Also es geht fast jedes Lied eigentlich um das Ende einer Beziehung. Und ich habe hier ein Buch von Nick Hornby, der hat nach seinen ersten zwei, drei Erfolgen, About a Boy und High Fidelity und so weiter, eine Anthologie rausgebracht. 31 Songs heißt das Buch und er schreibt da über Lieder, die ihm wichtig sind. Und er schreibt über einen Song von diesem Album, nämlich Smoke. Und ich lese gerade ganz kurz ein paar Zeilen vor aus diesem Essay über diesen Song. Smoke ist einer der schlauesten, weisesten Songs über den schleichenden Tod einer Beziehung, den ich kenne. Schon viele haben sich mit dem heiklen, romantischen Thema des nochmal von vorne Anfangens befasst. Auf Anhieb fällt mir da Starting All Over Again von Mel and Tim ein und gelangen gewöhnlich zu dem Schluss, dass es zwar harte Arbeit wird, aber sowohl möglich wie erstrebenswert ist. Das Herzzerreißende an Folds Song ist, dass es ihm gelingt, zugleich die Verzweiflung des Erzählers wie die Unmöglichkeit eines glücklichen Ausgangs zum Ausdruck zu bringen. Von letzterem weiß er jedoch nichts. Nur Folds, der Songwriter, dem sowohl die Musik wie seine autoriale Erzählperspektive zu Hilfe kommen, kann überblicken, dass die Beziehung so gut wie tot ist. Die Lyrics von Smoke sind meiner Meinung nach in einer Weise perfekt, clever und traurig und gelungen, die mein blablabla. Es ist außerdem eines der wenigen Stücke, die sich mit der Liebe als Prozess befassen und nicht mit ihrem Objekt oder Subjekt und so weiter und so fort. Also ein wunderschönes Lied, das natürlich in die Playlist kommt. Ben Folds 5.
Gut. Soll ich jetzt das Morrissey-Fass aufmachen?
Mach es. Es wird sich nicht vermeiden lassen.
Nee, es wird sich nicht vermeiden lassen. Und der Morrissey macht ein Album, das ihn ins Abseits befördert. Und zwar nicht, weil er jetzt vielleicht wieder so halb rassistisch unterwegs ist, sondern weil viele es stinklangweilig finden. Und das Album heißt Maladjusted. Und er spielt natürlich wieder den Außenseiter. Auf dem Cover sieht er extrem unglamourös aus. Ich glaube, er hasst inzwischen das Cover. Deshalb auf den Wiederveröffentlichungen gibt es ein neues Cover und es gibt auch ein Lied weniger, nämlich das Lied Papa Jack findet keine Verwendung mehr. Das macht er gerne, dass er dann bei Wiederveröffentlichungen plötzlich ein Lied weglässt oder kürzt oder so. Jedenfalls auf dieser Platte wirkt er, als würde er halt ein Morrissey-Album machen, ohne irgendwas Neues oder Aufregendes erreichen zu wollen. Was aber aufregend war bei der Platte, war, dass er nach den ganzen Prozessen mit seinen Ex-Mitstreitern von The Smiths, dass er ein Abrechnungslied über den Schlagzeuger Mike Joyce schreibt. Und das heißt, Sorrow will come in the end. Und was für ein böser Mensch Morrissey sein kann und vielleicht auch ist, beweist er in diesem Lied. I praise the day that brings you pain. Das klingt ja fast, als hätte Henry Rollins irgendwas über irgendeinen republikanischen Politiker oder sowas, wo man sagt, ja, richtig so. Aber Morrissey sagt es in Richtung seines ehemaligen Mitstreiters bei The Smiths und eigentlich ist das sehr, sehr unangenehm. Ich glaube das nicht auf jeder Ausgabe der Platte. Ich glaube, im UK war das Lied gar nicht drauf. Auf jeden Fall hört man das und es ist nur mit Streichern begleitet und dann kommt halt Lawyer, Liar und so. Also die beleidigte Leberwurst mal wieder, aber mit einem Aggressionspotenzial, das auch keinen Spaß macht. Das letzte Lied heißt Satan Rejected My Soul. Also er tut jetzt natürlich wieder so, als wäre er sogar in der Hölle unerwünscht. Ich finde die Platte so, dass ich sage, ja, ganz okay. Ich habe darin jetzt nicht die Bankrotterklärung gehört wie andere. Zum Beispiel der Sänger der Chameleons hat, glaube ich, in dem Heft Intro einen Abgesang auf Morrissey veröffentlicht. Es gibt keine Monster-Hits drauf, wobei er im Programm, wenn er heute spielt, Alma Matters, das ist jetzt natürlich auch wieder ein etwas ödes Wortspiel, gerne spielt. Und es gibt dann noch dieses Lied Ambitious Outsiders, wo man wieder irgendwie sieht, dass er es immer mal mit Einwanderern und so hat. Das Lied, was er, glaube ich, was das programmatisch ist, heißt Trouble Loves Me. Jedenfalls nach dieser Platte hat er eine 6-7-jährige Pause eingelegt, weil er dann keinen Plattenvertrag mehr hatte und kam dann zurück mit dem Album, das wir ja über den Klee gelobt haben, You Are the Quarry. Mhm. Es gab dann zwischendrin auch eine Doku, die hieß The Importance of Being Morrissey. Und dort wurde halt dann 100-mal betont, dass er keinen Plattenvertrag hat und so weiter und so fort. Aber es will halt auch nicht gerade jede Plattenfirma mit ihm etwas zu tun haben. Mhm. Was ich zu der Platte sagen muss, ist, dass es eine B-Seitensammlung gibt. Die kam als Japan-Pressung oder irgendwas raus unter dem blöden Titel Rare Tracks. Und da sind eigentlich die besten Lieder drauf aus diesen Sessions. Und zwar das beste Lied heißt The Edges Are No Longer Parallel. Ein wunderbares Lied, das, glaube ich, von Songschreiber Andy White auch als eines seiner Lieblingslieder bezeichnet wird. Aber warum auch immer sind die besten Lieder verramscht als B-Seiten. und zwar This Is Not Your Country, da ist er ungewöhnlich ernst und so. Ich weiß nicht, ob es da um Irland geht oder sowas, dass es sogar gefährlich ist, irgendwo einen Brief aufzugeben und überall Polizei und so. Und es ist noch nicht so wie in Ganglord später, wo er halt über die Polizei schimpft und so, sondern wirklich sehr beklemmendes Lied. Und ich empfehle, wenn man was aus dieser 97er Werkperiode von Morrissey haben möchte, was richtig gut ist, dann nimmt man sich diese Rare Tracks. Inzwischen gibt es die, glaube ich, aber auch auf Sonderausgaben von Maladjusted. Jetzt habe ich wieder sehr lang über Morrissey geredet. Es gibt eine Doku, die heißt The Jewel in the Crown, und da wird diese Platte extrem verrissen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie das verdient hat. Sie war auf jeden Fall nicht so gut wie Vauxhall and I, und zwar die dritte Zusammenarbeit mit Steve Lillywhite, und ich glaube, auf den Liner Notes bei der Wiederveröffentlichung sagt er dann, er hätte das nicht tun sollen, zum dritten Mal mit Steve Lillywhite. Nachtreten Deluxe, sage ich jetzt mal. Aber auf jeden Fall kein schlechtes Album, aber auch nicht das Beste.
Ich habe ein paar Alben aus dem Metier des härteren Rock. Und beginne mit Bruce Dickinson, der ja zu jener Zeit nicht bei Iron Maiden war, sondern eine Solokarriere verfolgt hat, die er ja seither immer mal wieder aufblitzen lässt. Erst letztes Jahr. Ja,
das ist fast wie Genesis ohne, also Iron Maiden mit anderem Sänger, obwohl Paul Di'Anno, das sind Parallelen.
Ja, also Maiden haben ja zwei Alben gemacht in den 90ern mit einem anderen Sänger, die aber nicht auf Spotify sind, also die, ja, wobei die Band immer mal wieder auch Lieder sogar live gespielt hat. Auf Rock in Rio, dem Live-Album, sind, glaube ich, sogar drei Songs drauf von diesen zwei Alben. Und Dickinson hatte in dieser Zeit ja eine Solo-Karriere und hat ein Album rausgebracht, Accident of Birth. Und Bruce Dickinson Solo-Alben sind nie richtig gut, aber sie haben immer gute Lieder. In dem Fall wären meine Empfehlungen Road to Hell und Dark Side of Aquarius, die absolut in jede Bruce Dickinson Playlist rein müssen. und da kommt man durchaus, wenn man alle Soloalben anhört, auf 12, 13, 14 Top-Songs. Dann eine Band, die ganz kurz total populär war und dann wieder total weg vom Fenster, die Guano Apes.
Oh ja.
Mit ihrem Hit Open Your Eyes hieß der Song. Eine deutsche, ja, wie will man es bezeichnen? Fast so ein bisschen so ja, so Hardcore, melodischer Hardcore Crossover, ja, mit so leichten Hip-Hop-Elementen.
Wie bei H-Blocks,
ist eigentlich. Ja, H-Blocks so in diesem. Gute Sängerin. Insgesamt haben sie sich so ein bisschen als so Snowboard- und Skateboard-Band, glaube ich, so inszeniert oder haben das auch so gelebt, weiß ich nicht. Und da gab es dann eben auch ein Lied drauf mit dem Titel Lords of the Boards. Das war so leicht albern, aber eigentlich auch ganz, ganz gut. Proud Like a God hieß die Platte. Ich glaube, die Guano Apes waren so erfolgreich, dass sie auf jeden Fall noch weitere Alben gemacht haben. Ich habe es aber dann nicht weiter verfolgt. Es war so ganz kurz ein großer Hype um diese Band, der aber dann auch relativ schnell wieder abgeäppt ist. Man weiß nicht, was sie machen oder was
sie sagen.
Abgeäbt.
Jo. So, ich rede, glaube ich, immer über die gleichen Künstler. Das finde ich fast ein bisschen öde. Aber ich rede jetzt trotzdem über Sinéad O'Connor, weil ich die im Jahr 97 zweimal hintereinander gesehen habe. Das war eigentlich ein Unfall. Ich habe sie in Lörrach gesehen beim Stimmenfestival. Und dann, zwei Wochen später, war ich in Frankreich im Urlaub, in der Bretagne. Und dann gab es ein irgendwie Fest in Lorient. Und wer spielt nicht dort? Sinéad O'Connor. Und natürlich bin ich hingegangen. Die Playlist war die gleiche, aber war egal. Das war ja die Phase nach Universal Mother. Und sie hat in dem Jahr eine Mini-LP rausgebracht mit dem Namen Gospel Oak. Und da wurde es mir dann vielleicht sogar schon etwas viel mit dem Gleichklang. Aber auf dem Album ist ein Lied, das als Antwort auf U2 gedacht war, schon im Titel, weil es gibt ja von Bono die Ansage auf Under Blood Red Sky, dem Live-Mini-Album von U2, This is not a rebel song for Sunday Bloody Sunday. Und hier heißt ein Lied, This is a rebel song, mit is groß geschrieben. Und da singt sie halt über den Englishman, he's like a fist in her womb. Und ich weiß noch, wie sie das live gesungen hat und manche so, was sind die da? So um mich rum, die halt die Platte nicht gekauft hatten. Mhm. Und sie singt praktisch als Irin darüber, wie der Englishman sie lieben soll. Und ein sehr, sehr berührendes Lied und noch berührender fast ist das Traditional He Moved Through the Fair. Das kommt auch in dem Film Michael Collins vor mit Liam Neeson und einem unglaublich anstrengenden Alan Rickman als irischem Präsidenten. Unglaublicher Film, den man in der Schule zeigen muss, wenn es um IRA und so geht. Das ist das letzte Lied da drauf und dann gibt es ein paar Lieder, die hätten gut auf Universal Mother gepasst, wenn sie noch viel mehr zu lang hätte sein sollen, als sie es eh schon ist, obwohl ich das Album verehre. Also hier sind 6 Lieder drauf und 3 kann man sich eigentlich sparen, finde ich. Aber durch dieses He Moved Through the Fair und This Is a Rebel Song und vielleicht noch This Is To Mother You, muss man die Platte trotzdem besitzen, finde ich.
Zwei weitere Metal-Größen machen interessante Alben. Ich habe erst eigentlich die letzten Jahre entdeckt, wie toll Megadeth waren in den 90ern. Ich habe die eigentlich abgeschrieben oder haben mich nicht mehr interessiert, aber warte eigentlich sehnsüchtig fast schon auf Neuauflagen dieser Alben eigentlich von 1990 an mal auf Vinyl, vielleicht sogar in einer Box. Also wenn das jemand hört, der irgendwas damit zu tun hat, ich kaufe sie auf jeden Fall. Das 97er Album heißt Cryptic Writings und es war mir überhaupt kein Begriff. Es hat auch ein sehr unscheinbares Cover, aber ich würde fast sagen, es ist eines der besten Megadeth-Alben. Relativ eingängig, nicht sehr proggig, sehr, sehr, sehr gutes Album. Die zwei Anspieltipps sind Trust und She-Wolf. Viel mehr kann man nicht dazu sagen. Sehr konzise, auf den Punkt gespielte, geile Songs. Und die Konkurrenzband zu Megadeth ist natürlich Metallica. Und die machen den zweiten Teil ihres seltsamen, wir machen jetzt gar keinen so richtig harten Metal mehr, sondern haben uns die Haare abgeschnitten, tragen Satinhemden und spielen irgendwie Lieder, die man gar nicht so richtig mehr definieren kann, ihrer 90er Jahre Phase. Dieses Album heißt Reload. Es ist der zweite Teil von Load aus dieser Session Und die Songs, die Aufmerksamkeit erregt haben, waren die zwei Single-Auskopplungen The Memory Remains. Das ist vor allem deshalb natürlich bemerkenswert gewesen, durch diesen mit völlig zerschossener Stimme, wo man sich gefragt hat, hat die echt so eine Stimme oder ist es irgendwie verfremdet? Diesen La-La-La-Teil von Marian Faithful, wo man nicht glauben kann, dass eine Frau so eine Stimme hat. Aber sie hatte wirklich so eine fertige Stimme und das war noch vor Long-Covid. das Lied aber insgesamt mir immer so ein bisschen zu langweilig und zu langatmig, aber war dann auch live immer noch ein sehr beliebtes Lied, weil natürlich auch ein toller Mitsingteil fürs Publikum. Und der Übersong auf diesem Album meiner Meinung nach Fuel, der Opener, der dann auch live immer sehr gut gezündet hat. Unforgiven 2 ist noch drauf, hat mir auch immer sehr gut gefallen und auch ein sehr, sehr, sehr schönes und sehr cooles und düsteres Lied, das Metallica fast in so eine Richtung Johnny Cash hier irgendwie manövriert ist. Low Man's Lyric mit einem ganz, ganz tollen, intensiven Gesang von James Hetfield.
Yeah! Yep. Haben wir über dieses Album gesprochen?
Nein, müssen wir. Müssen wir unbedingt.
Jetzt komme ich wieder mit alten Helden, und zwar von Depeche Mode. Die haben nach ihrer unglaublich destruktiven Tour zu Songs of Faith and Devotion Alan Wilder verloren, der extrem wichtig ist für die Band, weil er die Arrangements zum Beispiel von Enjoy the Silence einfach perfektioniert hat. Und Martin Gore, wenn er sein Lied mehr oder weniger abgeliefert hat, hat sich dann oft einfach rausgehalten aus dem Prozess. Und jetzt fehlt er, ich sage jetzt nicht an allen Ecken und Enden, das kam erst später, sondern Depeche Mode machen ein Album, das mit Home, einem Lied, das Martin Gore singt, einen Höhepunkt hat, wie er vorher vielleicht noch gar nicht da war. Ein sehr orchestrales Lied, das auch gern von Bands gecovert wird, warum auch immer, weil es ist eigentlich kein Hit für die Massen, um jetzt im Depeche Mode Sprachmodus zu bleiben. Und es gibt ein Lied, das war, glaube ich, die dritte Single oder sowas und hat dann keiner mehr mitgekriegt. Das heißt Useless mit einer, wie ich finde, wunderbaren Gesangsmelodie. Und der Monsterhit auf der Platte ist It's No Good. Und ich muss sagen, ich finde dieses Lied nicht besonders originell, weil der Refrain geht runter, statt dass er das Lied öffnet, wie Marc immer gern sagt. Ja. Und ich finde den Refrain absolut öde. Ja. Und deshalb habe ich mich immer über das Lied eigentlich geärgert. Die erste Single war Barrel of a Gun und Depeche Mode gehen den Weg, mit E-Gitarren zu spielen, konsequent weiter, obwohl ich finde, dass mit Songs of Faith and Devotion die Entwicklung von Depeche Mode eigentlich abgeschlossen war, wie im Fotolabor. Das Bild ist ausentwickelt. Kann man das so sagen?
Ich fand The Bottom Line noch schön, total interessant arrangiert auch und auch eine tolle Gitarre. Aber du hast völlig recht, im Grunde ist der Fall erledigt hier für Depeche Mode. Sie gehen ja dann vielleicht noch einen Schritt weiter in so eine Art Elektro-Blues dann noch irgendwie mit Delta Machine, die dir ja gar nicht gefällt, mir teilweise durchaus.
Ich muss ihn nochmal anhören.
Da hat man das Gefühl, sie versuchen nochmal was Neues oder versuchen so ein paar Ideen, die schon existiert haben, noch ein bisschen weiter zu definieren. Aber eigentlich ist die Geschichte ja, wie du sagst, ausentwickelt.
Und trotzdem, gutes Album. Ja. Ich finde als einer der wenigen sogar das Nachfolgealbum Exciter sehr gut. Dort sind halt keine schnellen Lieder oder so Dancefloor-Tracks drauf, sondern alles irgendwie mit so verwaschenem, langsamen Rhythmus, so verkniedelt irgendwie. Und ich finde sie aber, was das Songwriting betrifft, super. Und ich bin, glaube ich, der Einzige auf Erden, der Exciter richtig gut findet. Und danach hat sich ja Dave Gahan auch als Songwriter betätigt. Da gab es ja den Bruch nach Exciter. Und seit dort schaue ich mir Depeche Mode Tracklists an und mir sagt fast kein Lied mehr was. Hm. Immer so 2, 3. Und hier bei Ultra ist es noch nicht so.
Jetzt kommt eine Band, die ein absolutes Phänomen darstellt, weil sie wirklich eine der wenigen Bands sind, die aus den 70ern wahnsinnig erfolgreich war, dann eine schwierige Phase hatte, dann in den 80ern plötzlich nochmal explodiert ist, in den 90ern noch erfolgreicher wurde und dann so ein bisschen den Weg gesucht hat, wie es weitergehen könnte. Die Rede ist von Aerosmith, die den Nachfolger aufnehmen zu ihrem Übermonster-Blockbuster-Album Get a Grip. Und sie verzetteln sich und sie verzweifeln fast an diesem Album. Es heißt am Ende dann Nine Lives. Es gibt die Geschichte, dass sie das Album komplett fertig hatten und komplett wieder eingestampft haben und nochmal von vorne angefangen haben, weil sowohl die Band als auch die Plattenfirma total unzufrieden mit allem war. Es hat alles überhaupt nicht so richtig funktioniert. Und was dann rauskam, war ein Album, das viel zu viele Lieder beinhaltet, aber die Hälfte der Songs sind absolute Granaten. Eine Ballade natürlich wieder im bewährten Stil. Hole in My Soul war, meine ich, auch sogar nochmal Soundtrack. Will nichts Falsches sagen von Armageddon, weiß es nicht. Der Übersong für mich ist das Lied It's So Hard to Falling in Love on Your Knees. Großartig mit Bläsern und einem fantastisch aufgelegten Steven Tyler. The Farm hat mir immer noch so ein Drogen-Rehab-Lied und dort noch so ein paar leichtere wie Full Circle oder Pink, die irgendwie Spaß machen. Album insgesamt etwas zu schwerfällig, dann an manchen Stellen nicht ganz so leichtfüßig wie die Vorgängeralben, vor allem die zwei großartigen aus den 80ern noch, Permanent Vacation und Pump. Manchmal ist es so ein bisschen gewollt und etwas erzwungen und hat auf jeden Fall 5 Lieder zu viel. Aber trotzdem nochmal ein gutes, letzte gute Aerosmith-Album und danach kam dann, glaube ich, noch eins und dann war nur noch Verwaltung der Vergangenheit.
Ergebnisverwaltung.
Ja. Und gleich noch eine andere Band, die in den 80ern unfassbar erfolgreich war und in den 90ern dies total zerlegt hat. Mötley Crüe machen ein Album, das ich natürlich damals auch in den 90ern überhaupt nicht mehr ernst genommen habe. Ein neues Mötley Crüe-Album hat wirklich gar niemanden interessiert. Das Album heißt Generation Swine und in der tollen, tollen, tollen Serie Pam and Tommy sieht man, wie dieses Album quasi verramscht wird, wie es in die Läden kommt und dann sieht man so eine Plattenfirma-Angestellte kurze Zeit später, wie sie es in die Sale-Box stellt schon und zwar ja dutzendweise. Also Album hat sich einfach überhaupt nicht verkauft. Jetzt ist aber der Witz, ich habe es mir angehört unlängst nochmal und das Album ist verdammt stark. Es gefällt mir sehr gut. Es hat überhaupt nichts mehr mit den 80er Jahren Mötley Crüe zu tun. Die passen sich gut an. Die sind in den 90ern angekommen. Die wissen, wie Alternative Rock funktioniert, aber sie biedern sich nicht an. Es ist nicht peinlich. Es ist ein hartes, gutes Rockalbum, das wirklich die 80er und die 90er fast vorbildlich miteinander verbindet. Ich finde, es ist ein ganz fantastisches Album. Ich finde, die Geschichte hat diesem Album extrem Unrecht getan. Und ich würde empfehlen, die Songs Find Myself und Afraid und kann ich nicht lesen.
Auch guter Titel.
Ich kann meine Schrift nicht lesen. Großartiges Album. Also wer Mötley Crüe mal gut fand, muss dieses Album hören, finde ich. Wer die 90er gut fand, muss dieses Album hören. Im Grunde jeder, der sich für Rockmusik interessiert, kann sich und sollte sich dieses Album anhören. Es ist eines der großen, und es gibt etliche, wie mir langsam klar wird, großen, großen Hardrock-Alben der 90er, die vergessen wurden und im Alternative-Rock-Hype untergegangen sind.
Ja, interessant. Was ich auch interessant finde, ist, wie Lily James Pamela Anderson spielt.
Wahnsinn.
Man denkt überhaupt nicht, dass das möglich ist, dass Lily James, ja, die ja eigentlich überhaupt nicht aussieht wie Pamela Anderson, zu ihr wird eigentlich.
So eine interessante Rolle und so eine interessante Figur. Und wenn man Pamela Anderson heute sieht, auch mit ihrem Anti-Make-up, mit ihrer Mission da und so, man in dieser Serie wird schon deutlich, dass Pamela Anderson eigentlich zu schlau war für all das, was ihr da widerfahren ist. Sie war ja die Einzige, die kapiert hat, was das bedeutet alles für sie, auch mit diesem Videoskandal und so weiter, während Tommy Lee ja noch sich gebrüstet hat und gedacht hat, er ist jetzt wieder back in the game, hat sie ja schon gesagt. Wahnsinn. Eine ganz tolle Serie, Pam und Tommy, auf Disney, glaube ich, weiß ich nicht, oder Apple.
Ich habe es mal angefangen, aber dann musste ich es allein weiter schnappen.
Ja, großartig. Schlau, erhellend und toll.
Apropos Hoden, ich rede jetzt über ein Album, auf dem man einen sieht, allerdings von einem Rind. Und die Platte ist praktisch die Platte vor dem großen Absprung. Die Rede ist von Blink 182 Und die hauen eine Platte raus mit einem ziemlich bescheuerten Cover. Man sieht einen Ochsen von hinten, dem Blink 182 wahrscheinlich reingebrandet wurde, in roten Lettern. Und die Platte heißt Dude Ranch. Und wahrscheinlich fühlen sich die drei Jungs von Blink 182 wie ein Ochse. Das kann man natürlich auf dem Backcover sehen, wie sie da mit Sombreros und mit Knarren auf den Betrachter zielen. Also man sieht schon, die Jungs nehmen sich nicht allzu ernst. Sie sehen
aus wie fettes Brot.
Ja, sie sehen ein bisschen aus wie fettes Brot. Und die Platte ist noch ohne Travis Barker, den unfassbar guten Schlagzeuger von Blink 182. Und Dude Ranch klingt eigentlich schon fast wie Enema of the State, mit dem sie dann den weltweiten Durchbruch, finde ich sogar verdienten, im Melodic Punk erlangten. Aber die Produktion ist nicht so gut wie die von Jerry Finn. Dann später, Jerry Finn hat übrigens zwei Morrissey-Alben produziert und starb dann leider. Ich glaube, dass Morrissey nicht dran schuld ist, aber jedenfalls hat er danach dieses Monster-Album Enema of the State von Blink 182 produziert, das ich bis zum heutigen Tag eigentlich jeden Tag hören könnte, weil es, und jetzt sage ich wirklich was, was dich jetzt wahrscheinlich völlig umhaut, weil es gute Laune macht.
Ja, 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 ich weiß es. Ich kann es nicht, ich mag es nicht hören, also ich bin irgendwie, ich weiß nicht, aber ich verstehe, was dir daran gefällt.
Und ja, der Schlagzeuger vor allem.
Ja, ja, ich weiß, fantastisch.
Ja. Unglaublich. Großartig. Dass er jetzt ausgerechnet eine Kardashian zur Frau nehmen musste, gibt dem Ganzen natürlich ein bisschen dieses LA-Trash-Anstrich, so Hauptsache Promis heiraten, Promis und so. Aber trotzdem, Travis Barker, ein unfassbarer Schlagzeuger, und die sind jetzt ja wieder in Originalbesetzung, also mit Travis Barker unterwegs, und haben zwei Platten rausgebracht in der Besetzung von Enema of the State. Also die Platte Dude Ranch ist nicht schlecht. Für Einsteiger kann man die durchaus empfehlen. Und dann sich aber Enema of the State anhören und mal überlegen, warum klingt die so viel besser. Ich glaube, die Melodien sind dort einfach unschlagbar. Und hier sind sie so halb. Irgendwas fehlt manchmal. Es liegt aber ein bisschen an der Produktion. Der Schlagzeuger hier ist auch gut, spielt ähnlich wie Travis Barker, aber an Travis Barker kommt natürlich nichts ran.
Alternative Rock, Faith No More, machen ihr vorläufig letztes Album. Es kam dann viel, 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 viel später in den 2000ern mal nochmal eins. Es heißt Album of the Year und leider kann der Titel nicht ganz mithalten. Man hört, dass die Band eigentlich ja irgendwie so an einem Punkt angelangt ist, wo ihnen nicht mehr so allzu viel einfallen will. Das war auf dem Vorgänger, hat man es teilweise schon gehört. Sie haben ja den Gitarristen ausgetauscht, der, glaube ich, doch sehr, sehr, sehr wichtig war auch für das Ganze, was da zuvor abgelaufen ist, vor allem mit Angel Dust. Alben sind nicht mehr ganz so durchgeknallt teilweise, aber es fehlen auch die ganz, ganz, ganz großen Momente. Und auf Album of the Year deutet sich's noch an mit der Single Ashes to Ashes vielleicht. Dann Strip Search und Helpless wären so meine drei Favoriten, aber es ist auch viel, viel, viel Mediokres da drauf und es ist sicher das schwächste Faith No More Album der 90er und ja, es ist eigentlich folgerichtig, dass danach dann erstmal Funkstille war. Und Rock, ich glaube erstmal das letzte, bevor ich noch irgendwas finde, Rammstein machen ihr zweites Album. Es heißt Sehnsucht und es ist mir irgendwie wahnsinnig präsent, auch durch das Hellenwein-Cover. Man könnte es vielleicht auch als Scorpions-Zitat ja sehen, mit diesen Klammern und Zangen da im Gesicht und so.
Stimmt, Blackout.
Aber das Album hat eigentlich erstaunlich wenig richtige bekannte Lieder. Der Übersong natürlich Engel auf diesem Album und Du hast waren, glaube ich, so die zwei Singles, zumindest sind das die zwei, die einem so direkt
die einfallen sogar ich.
Aus diesem Album und dann noch ein interessantes, eine Art Ballade, die so ein bisschen zeigt, diese dunkle poetische Ader auch von Till Lindemann, die ja dann ja solo und auch mit seinen Lyrikbänden und so dann ja noch deutlicher, ja, diese schwarze Romantik auch. Klavier heißt das Lied, das eigentlich ein schönes Lied ist, aber man mag es gerade nicht mehr so richtig anhören. Und was haben wir noch aus dem Rock? Ich glaube, das war's. was den harten Rock angeht, ich habe nichts mehr. Klaus.
Ich habe jetzt noch 5 bis 6 Lieder von 96, falls mir das erlaubt wäre.
Natürlich.
Jetzt kommt so Special Interest, nämlich Frida von ABBA, Annifrid Lyngstad, macht ein schwedischsprachiges Album. Ich glaube, das ist schwedisch, obwohl sie ja eigentlich in Norwegen geboren ist, als Tochter eines deutschen Soldaten und einer Norwegerin. Und die sind ja dann, wie jeder weiß, nach Schweden geflüchtet. Und durch die Bravo hat sie ihren Vater dann irgendwann wieder oder zum ersten Mal kennenlernen dürfen. Wusstest du das?
Nein.
Wahnsinn.
Das war mir nicht klar.
Sie macht ein Album, das heißt Dupe an de Tag. Ich habe es wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, aber egal. Ihr letztes Soloalbum meines Wissens. Und es ist ziemlich toll, finde ich. Auch wenn ich überhaupt nichts verstehe. Die Single hieß, glaube ich, Even en Blomna. Und sehr, sehr interessant. Es gibt auch kein Lied, das von Björn und Benny geschrieben wurde, anders als auf ihrem lange davor veröffentlichten Album Shine, das von Steve Lillywhite produziert war. Und hier sind, glaube ich, ganz große Kenner der Musikgeschichte unterwegs, also als Songschreiber. Und ein Lied klingt so dermaßen nach John Lennon, dass man denkt, er hätte das geschrieben. Aber sie singt und nicht er. Und wenn es das auf Spotify gibt, kommt es auf jeden Fall in die Playlist. Es ist wirklich, als hätte sie sich verneigt vor John Lennon. Da ich aber nichts verstehe in diesem Booklet, kann ich auch nicht sagen, ob da irgendwas dazu geschrieben wurde. Ich weiß gerade nicht, wie das Lied heißt. Ich muss nochmal nachlesen, weil die Wörter, die hier drauf sind, ein Lied heißt Honfig irgendwas. Und denk mal, das heißt bestimmt was anderes, aber es sieht komisch aus, wenn man so liest. Ich kann mir deshalb die Liedtitel nicht merken, also Even en Blomna, weil ich das damals im Radio gehört habe. Und dann bin ich in das Musikgeschäft, das gut sortierte, und habe mir dieses Frida-Album gekauft. Und sie singt wunderbar auf dieser Platte und zeigt, was für eine tolle Stimme sie hat. Und dass sie hier sehr gute Leute am Start hat. Auch toll produziert. Und ich werde herausfinden, wie das Lied heißt. Soll ich gerade noch weitermachen mit einem anderen?
Ja.
Rollins Band kommen 96, ähnlich wie Depeche Mode, ausentwickelt an einen Punkt, wo Rollins sagt, so macht er nicht mehr weiter. Die Lieder auf dem Album Come In and Burn sind extrem komplex und er schreit halt dann seine eigentlich immer gleiche Lyrik darüber, vom Wütendsein, vom Verlorensein, vom Einsamsein. Und ein Lied klingt auch ähnlich wie Liar und die Rhythmusgruppe macht wie ab. Und ich war auch damals dann beim Konzert im Stuttgarter Longhorn. Alles hat wunderbar geklappt, aber nach diesem Album macht er einen Cut und hat dann gesagt, er hat keine Lust mehr, monatelang im Studio rumzusitzen, wenn er eigentlich nur explodieren möchte. Und die nächste Band, die sich dann auch Rollins Band nannte, bestand dann nur aus jungen Typen, die rocken wollten. Und deshalb hieß dann die Platte, die danach rauskam, Get Some Go Again, weil er fühlte sich irgendwie vom Perfektionismus und von dieser Komplexität der Lieder ausgebremst. Und die Platte heißt Come In and Burn und hat sehr viele interessante Momente, aber es war, wie gesagt, der Schwanengesang der klassischen Rollins-Band-Besetzung.
Mhm. Ja. Deutsch geht's weiter mit 2 Hamburger Bands. Tokotronic machen ihr erstes Album, in dem sie den Stil ändern, den sie jetzt 3 Alben durchgezogen haben. Bisher ja ziemlich dilettantisches Geknüppel mit geschrienem Gesang. Und natürlich Texten, wie man sie noch nie gehört hat, auf Deutsch oder überhaupt insgesamt. Schlaue Beobachtungen, ein bisschen selbstmitleidig, Außenseitertum, Feier irgendeine seltsame Mainstream-Kritik. Und jetzt werden sie musikalisch etwas abwechslungsreicher und interessanter. Und das ist der Moment, wo ich Tokotronic eigentlich überhaupt erst entdecke. Mich hat das erste Lied komplett geflasht damals, Gehen die Leute, heißt es. Und es geht weiter, der Text, Gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam. Ein Lied, das ich eigentlich immer wöchentlich in meinem Kopf singe und schreie, wenn ich irgendwo in der Stadt unterwegs bin oder irgendwo auch in der Schule gern.
Rolltreppe.
Versuche, eine Treppe hochzugehen und genau diese Frage mir stelle. Schönes Lied, Sie wollen uns erzählen und insgesamt einfach sicher die Hälfte der insgesamt viel zu vielen Songs, ganz fantastisch, tolle Texte, tolle Liedtitel natürlich, wie immer. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Und dann auch sehr, sehr schön der Albumtitel natürlich, Es ist egal, aber was sie jetzt auch öfter machen, sind nicht mehr so Slogans, wie man sie auf T-Shirts drucken kann, sondern so Slogans, so Dummsprech-Slogans wie aber ihr Leben, nein danke, dann auch später mal oder so, so Zeug, dass man halt wirklich selber sagt, egal wie bescheuert es ist, wie, so wie zum Beispiel Es ist egal, aber. Großartig, gefällt mir sehr gut. Schönstes Lied auf der Platte und berührendstes Lied und auf eine seltsame, ja, ich weiß nicht, postmoderne Art philosophisch ist der Song Der schönste Tag in meinem Leben, der mich immer, ja, auf eine seltsame Art berührt hat und den ich immer ganz, 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 ganz toll fand. Und von da an fand ich Tokotronic dann interessant und habe sie eigentlich bis heute weiter immer verfolgt und finde sie eigentlich fast immer gut und hörenswert und nachdenkenswert und inspirierend. Und die zweite Band, für die das all das nicht zutrifft oder auf die das nicht zutrifft, was ich gerade gesagt habe, obwohl sie auch wahnsinnig beliebt waren zu dieser Zeit und die Songs hoch und runter liefen, sind die Sterne. Von allen Gedanken heißt das Album und ich finde es unhörbar heute für mich, leider. Es macht mich irgendwie ganz seltsam fertig, dieses Album. Es ist eine schnullige, seltsame, langweilige Musik mit irgendwie Texten, die mich wirklich extrem deprimieren, muss ich sagen. Weil sie so seltsam, ja, so konstruktivistisch, philosophisch quatschig sind einfach. Und eigentlich alles fast noch schlimmer als Blumfeld für mich irgendwie. Der absolute Abgrund an Pseudo- oder richtig intellektueller Popmusik sind. Ich bin ein ganz normaler Tag, macht mich fertig. Abstrakt heißt noch ein Lied und da weiß man auch schon, wo der, ich schreibe mich auf, ich bin so abstrakt, es hat mich damals schon fertig gemacht, macht mich immer noch fertig. Bestes Lied vielleicht noch, ja, die Interessanten.
Das Lied fand ich wirklich sehr, sehr gut. Von allen Gedanken, das sind meistens die Interessanten. Ja. Aber mir ging es mit den Sternen auch oft so, dass die Texte mich auch manchmal ein bisschen ratlos zurückließen.
Ja, ratlos einerseits, aber mich ärgert, ich finde es auch irgendwie...
Also ärgerlich.
Es ist eine Art von 90er-Jahre-Musik, die ich ablehne. Und die mich auch damals nicht interessiert hat und heute.
Später hat Frank Spielka Soloplan gemacht, wo er zum Teil klingt wie The Smiths. Und es gab auch mal eine Fernsehshow durch die Nacht mit, oder weiß nicht genau, wo er mit Dolly Buster, jetzt das ist eine Information, die viele wahrscheinlich nicht interessiert, durch Berlin oder so.
Ja, ja, das gab es mal durch die Nacht mit, ja, ja, das habe ich auch erst mal angeguckt.
Ja. Ja. Ich hau noch ein paar 96er Alben raus, weil ich bin schweißgebadet aufgewacht, ich habe es vergessen und ich wusste dann auch gar nicht genau, haben wir 96 eigentlich schon abgehakt? Also die Pause dazwischen war so lang, dass ich durcheinander kam,
ja.
Und es hat meine Lebensbalance irgendwie gestört. Es gibt eine Band, die heißt Morcheeba und die hat damals ein Album gemacht namens Big Calm und es war ein Mini-Hit drauf, der heißt The Sea und ich finde es sehr chillig, um das mal jugendlich auszusprechen. Es war nicht wirklich Trip-Hop, aber eigentlich sehr cool. Und mein Bruder war vor 2 Wochen beim Konzert von der Band Texas und im Vorprogramm spielte Morcheeba. Ich habe noch ein anderes Album von denen, das auch sehr cool ist. Auf Dauer vielleicht ein bisschen langweilig, aber The Sea, cool, mit Wawa-Gitarre, coolem Rhythmus. Ja.
Das war interessant, ich fand es damals gut, tolle Sängerin, tolle Stimme,
ja.
Ein paar wirklich sehr, sehr gute Songs, war ja auch immer in diesem so Portishead, so eine poppigere Version von Portishead, genau. Und ich habe die live gesehen, damals bei New Pop Festival, genau, da in Baden-Baden haben die da gespielt, in so einer Lagerhalle oder in so einer Fabrikhalle, war ein gutes Konzert.
Ja, also mein Bruder hat natürlich gesagt, Vorband von Inzugu, die ist Morcheeba. Ich, Moment. Ja. Dann kam natürlich wieder seine Mär von, ich finde die B-Seite immer besser als die A-Seite und ich finde wahrscheinlich die Vorband auch immer besser als die Hauptband.
Aber ich habe gelesen, dass sie wieder was machen. Aber allerdings, dass sie jetzt als Vorband von Texas spielen müssen,
ist passt erstens nicht so, und zweitens glaube ich, dass jemand, der Texas-Fan ist, mit Mojiba vielleicht nicht so viel an, obwohl heutzutage finden wir ja alles irgendwie gut, wenn da eine Band spielt, weil heutzutage gibt es ja überall nur noch DJs, sagt jetzt der Kulturpessimist in mir, apropos New Voices, das so hieß ja immer die beigelegte CD im Rolling Stone Magazine. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Musik Express oder im Rolling Stone Magazine war. Da stieß ich 1996 auf die Band Taste of Joy und eine Band, die, wie sagt man so, unschön female fronted war. Mhm. Also eine blondierte Sängerin, zumindest sagt das Rückcover so etwas und es ist, glaube ich, auch nur ein Mann in dieser Band, wahrscheinlich ist das Schlagzeuger, der Mann fürs Grobe und ich finde, die haben mit ihrer Platte, wie heißt denn die? Ah, die Platte heißt, meine Güte, ich habe inzwischen Trigger Fables heißt die. Ich habe inzwischen Sehprobleme und ich sehe auf den CDs auch nicht, ob die Platte jetzt von 96 oder von 98 ist, weil das ja beides so runde Zahlen sind. Dann muss ich immer eine Lesebrille holen und das Licht ist viel zu dunkel. Also schlecht, schlecht, schlecht. Jedenfalls diese Trigger Fables, die machen ziemlich Spaß und auf dieser Compilation in irgendeiner Musikzeitschrift. Der Titel hieß Maybe in Time und ich fand es ziemlich gut. Er erinnert mich immer noch an meinen 96er Urlaub in Griechenland auf der Insel Santorin, wo am Pool immer Feels Like Heaven von Fiction Factory lief.
David Byrne macht ein tolles Soloalbum 1997. Es heißt Feelings und es hat eines seiner großartigsten Solo-Songs drauf, nämlich Miss America. Ein kompletter Aberwitz aus so Latin-Geschichten, das noch so ein Überbleibsel ist aus seinem Vorgängeralbum Und dann gibt es noch sehr, sehr schöne Songs wie A Soft Seduction oder The Gates of Paradise. Interessantes Pop-Album. David Byrne immer gut für Überraschungen und gute Songs und er wird, ja, es ist ein relativ poppiges Album für seine Verhältnisse. Jetzt gerade aktuell, er hat jetzt schon zwei Singles veröffentlicht, demnächst kommt das Album, macht er mit einem Streichorchester aus New York irgendwie ein Album, auch sehr vielversprechend. Ich habe beim ersten Lied gedacht, so, oh, das gefällt mir gar nicht und dann kam der Refrain und die Sonne ging auf und es hat mich extrem entzückt und da freue ich mich doch jetzt sehr drauf. Also Byrne, man hört ja, immer Widersprüchliches, wir haben es schon öfter mal gesagt, irgendwie die Autobiografie von Chris Frantz und auch jetzt andere Stimmen, die ich jetzt auch öfter mal mitbekommen habe. Er ist ein menschlich ein schwieriger Typ als Künstler, absolut immer wieder interessant und innovativ und originell und immer wert, finde ich, dass man sich mal mit ihm beschäftigt.
Ich habe letzte Woche Psycho Killer nochmal gehört und bemerkt, wie schlecht er eigentlich singt. Wenn er da hochgeht und so, aber es ist eigentlich bei ihm völlig scheißegal, weil man hört halt, dass es David Byrne ist und schon kriegt das Ganze etwas Künstlerisches und ich habe auch ein Interview mit ihm gesehen, so ein ganz kurzer Ausschnitt, wo er gefragt wird, ob er eigentlich weiß, dass Chris Frantz, ich glaube er war es, ihn als autistisch bezeichnet hatte und dann sagt er, er wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, was autistisch bedeutet, hat es dann nachgelesen und war aber, glaube ich, einer Meinung mit Chris Frantz.
Ja, also er muss da auf jeden Fall deutliche Anteile im Spektrum.
Ja, von dem her weiß besitzen. Ich gar nicht, ob das was Charakterliches ist oder vielleicht eher was Medizinisches.
Ja, ich glaube auch. Also würde ich auch sagen bei ihm. Dann eine Band, über die wir noch nie gesprochen haben, aber die auch eine Weile mal wahnsinnig in waren, sind In Vogue oder En Vogue. Ich habe mal in Amerika jemanden gesagt, ich finde En Vogue gut, dann haben die mich nicht verstanden. Oh, you mean In Vogue?
Die sagen ja auch Champs-Élysées zur Champs-Élysées. Yeah.
Und die hatten ja wirklich ein paar ganz, ganz, ganz tolle Songs.
Never Gonna Get It.
Ja, Funky Divas von 92 hieß das Album mit Free Your Mind und My And Lover.
The Rest Will Follow. Ja. Das habe ich sogar.
Und dann auf dem 97er Album, es heißt EV3. Ist Don't Let Go noch so eine Art Hit gewesen und danach war dann aber relativ bald Schluss. Aber tolle Band, die irgendwie ganz seltsam in der Versenkung verschwunden ist und aus der Wahrnehmung rausgefallen ist, finde ich.
Stimmt, ich habe das manchmal im Auto laufen lassen, obwohl das eigentlich überhaupt nicht meine Musik ist, aber Never Gonna Get It fand ich auf irgendwie angenehme Weise nervig. Mhm. Und das andere, Free Your Mind and the Rest Will Follow. Ich glaube, meine Tochter hat dann immer mitgesungen.
Ja, super.
So wie tolle sie bei,
Sängerinnen, tolle
ja,
Videos,
das stimmt.
Tolle, irgendwie alles gut.
Meine Tochter hat übrigens bei dem Lied Pills von St. Vincent immer gedacht, sie singt von Reykjavik.
Okay.
Die Zeile fällt mir gerade nicht ein. For the rest of the week oder irgend sowas. Und sie immer, spiel nur mal Reykjavik. Fand ich super. Super originell. Super originell ist auch noch ein 96er Album von PJ Harvey mit ihrem Gitarristen John Parrish. Und die Platte heißt Dance Hall at Louse Point. Und die ist nichts für schwache Nerven. Mit unglaublich schrägen Gitarren und einem Lied, wo sie die ganze Zeit schreit, Even the Son of God had to die, my darling. Das hört sich an, als ging es da um irgendwie eine Vergewaltigung oder irgendwas ganz, ganz, ganz unangenehm. Aber eine hochinteressante Platte.
Ja, super interessant. Ich fand, finde hier so etwa die Hälfte des Albums ganz, ganz, ganz fantastisch. Das erste Girl, schon ganz interessante Mischung aus dieser schrägen Gitarre und dann diesen tollen Gesang. Und dieses Album ist für mich ein ganz wichtiges und ich bin froh, dass du es hier ausgegraben hast, weil ich hätte es wirklich vergessen, obwohl ich es auch besitze auf CD. Eines der wichtigsten Lieder und eigentlich hätte ich es erwähnen müssen in der Folge mit Frank König, wo wir über die fünf wichtigsten Lieder in unserem Leben hätten sprechen müssen. Da habe ich über The Happiness This Way Lies und eigentlich hätte es dieses Lied sein müssen, fällt mir in dem Moment gerade ein. Es ist das Lied Is That All There Is? Es ist ein Cover, ich glaube, von... Ja. Yeah. Von wem?
Im Zweifel ist es immer Led Belly.
Nee, es ist eine Frau. Oh, muss ich gucken.
Ich kann
60er Jahre. Muss ich nachgucken. Coverversion.
Passt eigentlich gar nicht auf die Platte, das Lied.
Nee, passt nicht. Aber es ist mein Text. Es ist mein Mantra, meine Lebensphilosophie, mein Grundgefühl, dass ich eigentlich habe immer dann, wenn ich ganz viel fühlen sollte, dass ich mich frage, is that all there is, weil ich es einfach nicht fühle. Also ich fühle es bei Filmen, aber nicht in der Realität. Ist was meine Frau, woran meine Frau sich abarbeitet seit Jahren und was mich jetzt vielleicht doch auch mal, ja. Nee, ich will nicht weiter da reindringen, aber das Lied ist der Hammer, ganz toller Text, ganz berührend. Ich habe das lange Jahre aber in einer deutschen autobiografischen umgemünzten Version gespielt und kam immer gut an, weil offensichtlich geht es noch mehr Leuten so.
Ja, das auf, kann ich immer verstehen. Ich weine immer bei Musik.
Ja.
Und dabei möchte ich erwähnen, dass The Divine Comedy im September eine neue Platte rausbringt und er im Vorfeld sagt, er weiß gar nicht, warum er in letzter Zeit so düstere Gedanken hat. Und das wird man auf der Platte hören. Also ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Mhm. Warum haben wir nicht über Tori Amos Boys for Pele gesprochen 1996? Auch vergessen?
Das Lied ist von Peggy Lee. Damit haben wir es jetzt auch noch nachgetragen.
Also
weiß ich nicht, warum. Ich habe mit Tori Amos nichts zu tun gehabt mehr später.
Und das war das Nachfolgealbum von ihrem Hit-Album, wo Cornflake Girl drauf war. Und es hat 18 Lieder und ich glaube, deshalb habe ich sie so selten angehört, weil
das geht nicht.
Nicht geht. Und was auch nicht geht, sie hat ein Schwein auf dem Arm. Das, also im Backcover oder im Booklet, das an ihrer Brust saugt. Schau dir das an.
Absurd.
Hier, schau dir das an.
Ist vollkommen absurd.
Ein Ferkel,
das ist Irrsinn,
das an ihrer Brust saugt. Und auf der Platte selber hat sie eine Flinte in der Hand und eine verdreckte rechte Wade. Was möchte, oder Linkwade über ein Stuhlbein, eine Stuhllehne gehängt, was möchte sie uns sagen? Ich glaube aber, die Platte ist ziemlich gut, aber man merkt, dass sie eigentlich eine durchgeknallte Frau ist, die übrigens vor ihrer Karriere als Kate Bush-Wiedergängerin in einer Hardrock-Band sang.
Ja, was man ja dann noch hört, ein bisschen bei ihren Nirvana-Cover-Versionen, ja, und so.
Das stimmt.
Ich habe ein Album, das aus einem bestimmten Grund interessant ist. Sarah McLachlan, die man so nicht mehr kennt heute, aber die mal eine Weile sehr populär war, Grammys gewonnen hat, kanadische Sängerin. Ich habe ihr 93er Album, hatte ich auf Kassette, fiel mir vor 2 Jahren wieder ein, hatte ich wirklich viele Jahre nicht mehr dran gedacht, weiß auch nicht, wo das Album ist. Und dann hat sie 97 ein Album gemacht, das heißt Surfacing. Und ich bin da drauf gestoßen, weil der Musiker von Run DMC, Daryl McDaniels, der DMC, erzählt in dem Podcast mit Rick Rubin, Broken Records, seine Geschichte, wie er sich umbringen wollte und wie ihn das Lied Angel von Sarah McLachlan davon abgehalten hat. Und er erzählt es sehr originell und sehr berührend auch. Und dieses Lied Angel ist auf diesem Album drauf. Ohne diese Geschichte wäre es einfach nur eine nette Ballade, die einem, glaube ich, nicht weiter auffallen würde. Aber der Text hat für Wort so passt, dass er dieses Lied ein Jahr lang jeden Tag gehört hat in Dauerschleife und es ihn davor bewahrt hat, sich umzubringen. Und das ist der Grund, warum ich vor allem dieses Album, das insgesamt mir jetzt nicht so wahnsinnig gefällt, mir fast ein bisschen langweilig ist, hier noch erwähne. Und dann noch ein Album, das mir sehr, 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 sehr gut gefallen hat und immer noch gefällt. Es sind die zwei Spinner von Ween, Dean und Gene Ween. Die in den 90ern ja ein paar ganz feine Alben gemacht haben. Und meine Theorie ist ja, dass sie auf jedem Album auch versucht haben, so eine bestimmte Stilrichtung oder ein bestimmtes Genre die Ehre zu erweisen und es aber auch gleichzeitig ein wenig zu karikieren. Und war es schon mal der Country, dann später so Pop, der sich doch schon an 60er Jahre, ja, Beatles vielleicht auch orientiert, ist es jetzt der 70er Jahre Prog-Rock oder Classic-Rock. Und dieses Album heißt The Mollusk und es hat unfassbare Lieder, die zum Niederknien schön sind und absurd gleichzeitig und die ich ganz, ganz, ganz toll fand. The Mollusk, The Golden Eel oder It's Gonna Be Alright wären meine 3 Anspieltipps und ich wüsste nicht, welches Lied besser ist als die anderen 2, deswegen nenne ich sie alle 3 und ich glaube, ich mache sie auch alle 3 in die Playlist, weil sie es wert sind, dass man sich nochmal an Ween erinnert, finde ich.
Ich erinnere mich an Ween nur, weil der Rollins Band Bassist auf The End of Silence ein T-Shirt trägt mit der Aufschrift Ween. So Schrott merke ich mir.
Ja.
Das gibt's doch nicht.
Also Ween haben mir extrem gut gefallen in den 90ern. Ich höre sie nicht mehr oft, was glaube ich ein Fehler ist.
Ja, muss man mal wieder entdecken. Haben wir über dieses Album gesprochen?
Bin ich mir nicht sicher. Mach's.
Also eigentlich was ich schlecht finden müsste, weil das ja erfolgreich war. Faithless mit Reverence. Und da war ja Insomnia ein Riesenhit. I can't get no sleep. Und ich habe das Album, glaube ich, für 1 Euro bei irgendeinem Flohmarkt gekauft. Und ich find's gut. Weil es eben nicht dieses ständige Umz, 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 sondern es geht in die Trip-Hop-Richtung eigentlich. Und ich war sehr überrascht, dass mir das gefällt. Faithless mit Reverence.
Okay. Ich habe noch ein ganz schlechtes Album von In Excess. es heißt Elegantly Wasted. Und es ist wirklich, In Excess sind irgendwie an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr stimmt. Sie klingen wie eine schlechte Coverband von In Excess. Man hört noch die Absicht, dass sie versuchen, wie In Excess zu klingen. Es sind noch so diese Funk-Elemente und irgendwie versuchen sie, ja, Kick und Suicide Blonde und wie die Sachen alle hießen, zu reproduzieren, aber es gelingt ihnen nicht mehr, es fällt ihnen nichts mehr ein. Ich glaube, Michael Hutchence ist zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich derangiert und drogenabhängig, heroinabhängig. Und Bono beschreibt es ja auch sehr eindrücklich in seiner Autobiografie Surrender, wie sich dieses Verhältnis oder wie der eigentlich so eine Persönlichkeitsveränderung durchlebt hat, Michael Hutchence, durch die Drogen und er ihm eben immer fremder wurde und ich finde, das hört man dieser Musik auch an hier auf diesem Album, also kann man vergessen, für das, wie toll In Excess mal waren, ist nicht mehr viel übrig.
Das macht es aber schon wieder interessant, dass ich mir das fast...
Ja, aber es ist leider nicht sehr interessant. Es ist nicht mal richtig schlecht, es ist einfach nur wahnsinnig langweilig. Und dann haben wir noch ein Album von Björk, 1997, nämlich Homogenic. heißt, spricht man das so aus, ich weiß es nicht. Und da sind natürlich fantastische Single-Hits drauf auch, nämlich Yoga oder Bachelorette mit einem fantastischen Video von Michel Gondry. So eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte, ganz, ganz toll.
Wie unglaublich.
So eine Matruschka. Und dann noch natürlich, der irgendwie völlig aus der Reihe fällt, aber auch ein tolles Video, so ein bisschen La La Land mäßig vorwegnimmt schon. All is Full of Love ist ja mit hier diesen lesbischen Robotern. Das war auch ein interessantes Video.
Hä, ich habe eine Video-DVD und da ist das, glaube ich, nicht drauf.
Ja, das war ein Video, das, glaube ich, dann sogar, meine ich, zensiert wurde. Also es zeigt eigentlich zwei Roboter mit Björks Gesicht beim Liebesspiel.
Na, das ist auf dieser Sammlung nicht drauf. Ich finde Homogenic Björks Meisterwerk. War die nicht beim Dimmery dabei?
Glaube nicht, nee, sonst hätte ich es hier nicht drin.
Was erlauben Dimmery? Also ich finde Homogenic ein wirklich großer künstlerischer Wurf, wo man denkt, Popmusik, da gab es jetzt schon alles, aber dann kommt dieses Album und ich weiß noch, als sie in einem Interview gesagt hat, jetzt ist sie am Ziel mit dem, was sie eigentlich wollte, habe ich gedacht, also das Debütalbum war doch super und so und habe es am Anfang nicht richtig geblickt, aber inzwischen ist Homogenic für mich ihr Meisterwerk. Keine Frage, bei 96 haben wir, glaube ich, vergessen, Rage Against the Machine, Evil Empire, warum? Ich finde, die klingt gar nicht viel groß anders als das Debütalbum. Warum kriegen die so auf die Mütze für diese Platte?
Ja,
war das dann schon Schnee von gestern? Oder?
Ja, ist irgendwie ganz rätselhaft. Rage Against the Machine haben einen Stil erfunden, den es so nicht gab, den niemand sonst gemacht hat. Und ihr Problem war, dass der, glaube ich, so speziell war, dass man den nicht, dass der nur einmal funktioniert hat. Irgendwie.
Ich weiß nicht,
was die Erklärung ist. Aber dieses Album war so, dass man gedacht hat, klingt genau wie das erste, nur nicht so gut.
Und dann war es
vorbei. Und dann, weiß nicht, was sonst noch alles passiert ist bei denen irgendwie, aber sie haben sich, ihren eigenen Weg geschaufelt und das war gleichzeitig die Sackgasse. Also ich weiß nicht, das ist
ganz komisch. Wie bei Kraftklub
zum Beispiel. Ja, nee, da würde ich deutlichst widersprechen.
Also ich sehe es natürlich so, dass zum Beispiel bei Kraftklub war die erste Platte überall. Und die zweite haben dann nur noch die Plattenkäufer gekauft und beim dritten mussten sie sich dann was Neues einfallen lassen. Und
Jesus, halt wieder Kraftklub. Ja, ich meine, es haben natürlich alle Bands, die so was völlig Eigenes machen. Ist ja immer die Frage, wie macht man damit weiter und wo geht man davon da hin? Fallen einem ja Dutzende Bands ein, die mit diesem Problem kämpfen. Kaum jemand kriegt es halt so hin wie AC/DC, wo es dann, wo jede Abweichung auch ein Skandal wäre eigentlich. kaum jemand kriegt es aber auch so hin wie U2 oder jetzt auch Fleetwood Mac, die den Stil 3-4 Mal ändern und immer damit durchkommen.
Depeche Mode hat es eigentlich auch geschafft.
Ja, also es ist schwierig. Ich weiß nicht, es ist ein großes Rätsel. Ich denke da öfter drüber nach, warum es bei manchen Bands funktioniert und bei anderen nicht.
Ja, also bei der, ich habe die Platte gehört und gedacht, eigentlich keinen Qualitätseinbruch oder so.
Ja. Ich habe noch eine Band, an die heute auch niemand mehr denkt, die eine Weile doch sehr, sehr präsent war, nämlich Cake mit ihrem Hit-Album Fashion Nugget. Und es war deswegen ein Hit-Album, weil ein großer Hit drauf war, ein Indie-Hit zumindest, aber lief auch sehr, sehr viel in der Disco. Die haben es wirklich geschafft, eine arschcoole, absolut hörbare und zeitlose Version von I Am What I Am zu machen, mit diesem eigentümlichen Gesang und dieser unfassbar originellen Gitarre.
War das I Am What I Am? Ganz sicher?
Ziemlich sicher, ja. Oder,
I Will Survive.
I Will Survive ist I Will
Survive. Weil ich bin Cake-Fan. Yeah. Ihr Nachfolgealbum Comfort Eagle finde ich unfassbar gut. Und unser Bassist von Bale, wenn wir nicht proben, und wir proben fast nie, der hockt zu Hause und spielt Cake-Alben mit, weil es so eine arschcoole Rhythmusgruppe ist.
Yeah.
Und ich finde auch die Texte extrem witzig, also auf Comfort Eagle. Lache ich mich manchmal kaputt. Short Skirt, Long Jacket und so Zeug. Fantastische Band.
Ja. Fashion Nugget, großartig. Perhaps hat mir immer noch gefallen. Ist, glaube ich, ein Frank Sinatra Cover sogar. Und was die auf I Will Survive machen, ist der reine Aberwitz. Dieses Gitarrensolo dann noch und die Trompete am Ende. Und ich finde auch diesen Gitarristen so einen unfassbar originellen, eigenwilligen Typen, der immer so an der Grenze spielt, auch zum Dilettantismus, aber ein unglaublicher Virtuose ist in seiner, ja, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Marc Ribot, der bei Tom Waits war und auch immer, wo man das Gefühl hat, stimmt da jeder Ton und der stimmt natürlich nicht, das ist aber völlig egal, weil die lösen es dann wieder so clever auf. Selbst die Akustikgitarren klingen völlig eigenständig, niemand spielt so und hat so einen geil trashigen Sound, der so gut funktioniert. Ganz originelle und tolle Band,
super,
die völlig von der Bildfläche verschwunden ist.
Ich muss mal unseren Bassisten fragen, was machen eigentlich Cake?
Und dann haben wir, glaube ich, an etlichen Punkten schon mal gesprochen, aber ich will ihn trotzdem hier nochmal erwähnen. Bowie mit seinem Album Earthling, der, finde ich, der einzige große Künstler ist, der es schafft, Popmusik und Drum and Bass irgendwie mal durchzuziehen als ein Album. Und ich finde, er macht es nicht schlecht. Er hat ganz schön auf die Mütze gekriegt dafür. Es gilt als absoluter Tiefpunkt für viele.
Außer Tin Machine.
Ja, was er da macht. Er hechelt natürlich auch hinterher und so weiter und ist jetzt kein Trendsetter mehr, sondern er nimmt einen Trend und macht ihn, versucht ihn sich zu eigen zu machen. Aber anders als die Chemical Brothers und die Dust Brothers und wie sie alle heißen, diese Drum and Bass Bands, die dann so gefeiert wurden, versucht er, diese Elemente halt zu nehmen und in Bowie Songs zu integrieren. Und für mich hat dieses Album wunderbar funktioniert. Es ist ein bisschen anstrengend auf Dauer. Hm. Aber wer sich Little Wonder anhört und sagt, dieses Lied ist von vorne bis hinten misslungen, der, finde ich, irrt, weil das ein absoluter Geniestreich meiner Meinung nach ist. Und zwar nicht nur in diesem Kontext der späten 90er, sondern überhaupt würde ich immer in eine Bowie Best-of reinpacken
MD.
Wollen. MD natürlich, ja. Portishead haben wir noch. Da hast du, glaube ich, das Album auch da. Das zweite.
Ich finde das zweite besser als das erste. Da stehe ich vielleicht alleine damit, aber da sind Lieder drauf, die ich so unglaublich gelungen finde wie Over, obwohl es eigentlich aus zwei Gitarrentönen besteht und extrem hypnotisch, genauso wie Humming, die dann auf ihrem Live-Album Live in New York City auftauchen. Und ich finde es noch atmosphärischer als das erste Portishead-Album, vor allem eben wegen Humming und Over. Over finde ich unglaublich und ich kann jeden verstehen, dem das wirklich zu beklemmend und zu anstrengend ist.
Ja, hat er ein tolles Solo-Album letztes Jahr gemacht, Beth Gibbons. Mhm. Sehr, sehr, sehr schön, in guter alter ja, Mark Hollis-Tradition fast auch, mit so Holzblasinstrumenten und was wie die späten Talk Talk so ein bisschen. Ganz toll, interessante Band, auch sehr präsent in den 90ern, unfassbar beliebt in WGs, in überall lief Partyset.
Das
war musste auch man eigentlich, wenn man irgendwie ein bisschen cool war, musste Partyset irgendwie eine Rolle spielen.
Das war auch wie die Neuerfindung der Popmusik, wieder einmal. Ja. Und überall ist, boah,
Partyset. Also für mich war es so, dass das zweite Album, dass ich dachte, ah ja, wie das erste, nur nicht so gut, wieder halt.
Ah, irgendwie. Dann gib dem doch nochmal eine Chance.
Ja. Also ich Cowboys immer
war auch so super. Mein Lieblingslied. Oder All Mine, also ich kann mit dem zweiten Album noch mehr anfangen als mit dem ersten.
Dann eine der coolsten Wutzenens der 90er, finde ich, G-Love, ein Special Sauce, ein Trio mit Kontrabass, kleinem Schlagzeug und dann so einer ganz trashigen Halbakustikgitarre und einem Typ, der so irgendwo zwischen Rap und so bluesigen Gesang irgendwas sehr, sehr, sehr Lässiges macht und sehr Eigenständiges. Yeah, It's That Easy heißt sein zweites Album und es ist sein Bestes, finde ich, und der Anspieltipp wäre Stepping Stone. Es ist eine Musik, die vorher niemand gemacht hat und hinterher nie mehr. G-Love macht immer noch rum, ab und zu wird er mir mal bei Spotify noch irgendwie untergejubelt, wenn er irgendwas macht, hat dann mal mit diesem Johnson, wie hieß er, der da so populär war dann auch noch in den späten 90ern, dann noch kollaboriert und dadurch hat er dann noch ein bisschen größere Reichweite gehabt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt, dieser Surfer-Typ da, dieser Johnson, den alle gehört haben mal eine Weile.
Weiß ich nicht.
Ja, egal. Aber G-Love, coole Woods, Stepping Stone, kommt in die Playlist. Und dann habe ich, glaube ich, mein letztes, noch zwei Alben, nochmal zwei ganz große, drei Alben, ganz, ganz groß, also ganz groß.
Ganz groß.
Jetzt kommen noch die größten überhaupt. Die Stones machen ihr Album Bridges to Babylon. Es ist ihr zweites Album der 90er und es hat auch wieder einen Radiohit, Anybody Seen My Baby. Insgesamt ist das Album deutlich schwächer, finde ich, als der Vorgänger Voodoo Lounge, hat aber einen für mich persönlich aus autobiografischen Gründen ganz, ganz, ganz wichtigen Song und eines der schönsten Lieder der Stones überhaupt im gesamten Oeuvre. Und allein dieser Song ist der Grund, warum man Keith Richards auch als Songwriter und Sänger zum Niederknien feiern muss. Und dieses Lied heißt How Can I Stop? Eine sehr schöne Ballade ist dann noch Already Over Me.
Dann, unglaublich finde ich übrigens, das ist ja Bridges to Babylon 96 und das zählt zum Spätwerk der Stones und ist jetzt 29 Jahre alt. Das muss man sich mal geben.
Ja, das stimmt. dann noch eine ganz große Band, die zurzeit wieder in aller Munde ist. Gerade habe ich die Berichterstattung über die Manchester-Heimkehr von Oasis gelesen. Ihr drittes Album Be Here Now, 97.
Ja, bei dem wird ja gesagt, Gigantomanie, alles zu viel.
Ja.
Und die Songs, also sagt ja Noel Gallagher selber. Ich weiß jetzt nicht, ob er recht hat. Jedenfalls Be Here Now geht auch auf einen Spruch von John Lennon zurück. Wie so vieles bei Oasis. Ich glaube, da sogar Familienmitglieder oder Haustiere Lennon genannt werden. Ich habe übrigens mal einen Schüler gehabt, der Lennon hieß. Er wusste aber, glaube ich, nicht, wer John ist. Egal, auf jeden Fall gab es einen Hit auf dem Album.
Die Single-Auskopplung war Do You Know What I Mean? Das war so mit der Grund, warum dieses Album, glaube ich, ziemlich Prügel gekriegt hat, weil der Song so ein bisschen stumpf war und wenig inspirierend. Allerdings fand ich, dass man diesem Album immer deutlich Unrecht getan hat. Es sind natürlich auch wieder ein paar Lieder zu viel, aber alleine für das völlig aberwitzige und geniale All Around the World muss man dieses Album lieben. Also dieser Song allein ist schon, ja, also reicht für also mich.
Manche Bands wären ja berühmt, weil nur ein Lied, wie, was weiß ich, bei irgendwelchen One-Hit-Wondern drauf ist und dann heißt es, ja, ihre Debüt-LP mit dem Hit und dann ist eigentlich völlig egal, wie der Rest war.
Stand By Me, wunderschönes Lied, kann man nichts sagen. Don't Go Away, hat mir immer noch gefallen. My Sister's Lover. Ich finde, das sind schöne Sachen drauf und ich finde, man tut diesem Album insgesamt Unrecht. Aber es ist ja der Moment, wo es kippt bei Oasis und letztlich muss man sagen, ist diese ganze Nostalgie, dieser Hype, dieser Aberwitz, den jetzt Leute da betrieben haben, um die nochmal live zu sehen bei diesen Comeback-Shows, wo sogar in U-Bahn-Stationen in Manchester mit dem Oasis-Schriftzug jetzt die U-Bahn-Namen dann da stehen und so weiter. Also dieser völlige Aberwitz, der bezieht sich letztlich auf eine Nostalgie, die mit den ersten zwei Alben zu tun hat.
Ja.
Das dritte gehört schon nicht mehr dazu und alles, was danach kam, auch nicht mehr.
Glaube ich auch. Ja. Ich glaube, wenn das dritte als zweites rausgekommen wäre, hätte es auch nicht so viel Prügel gekriegt.
Ja, wobei das Morning Glory natürlich dann schon in der Zeit das perfekte Album
war. Ja, klar.
Vielleicht ist Be Here Now wirklich nicht ganz so stark und es fehlt
bestimmt
natürlich Wonderwall und es fehlt Champagne Supernova und es fehlt vor allem auch Look Back in Anger. Also da, ja, das
ja.
ist dann schon...
Trotzdem ja. glaube ich, weil es halt das dritte
ja, klar.
war, so Übersättigung ja. auch.
Und dann haben wir noch U2 mit ihrem Album Pop. Und über das Album haben wir ausführlich gesprochen in unserer U2-Folge mit Bertram Hänsle. Insgesamt nochmal Fazit, sie versuchen nochmal eine Wendung zu machen. Sie treiben das, was sie angefangen haben auf Achtung Baby, nochmal weiter ins Elektronische, nochmal ins ja mehr Verfremdete und Schrägere, aber auch ins Dance-Florigere, meint man. Gelingt nicht immer. Ein bisschen schlecht gealtert, das Album.
Zerfasert.
Auch ein Album ja von einer Band wie Bowie, die versuchen, den Zeitgeist einzufangen mit Drum and Bass, mit ein bisschen Trip-Hop, mit Elektronik und trotzdem in den U2-Sound irgendwie zu integrieren und daraus was zu basteln, gelingt nicht immer.
Ja, sie waren natürlich auch hinterher unzufrieden, weil es gab, glaube ich, eine Deadline für das Album und dann wurde es mehr oder weniger auf den Markt geschmissen, obwohl es noch gar nicht richtig fertig war, hat die Band immer behauptet. Ich finde, nach hinten raus wird das Album dann nochmal richtig gut und dazwischen sehe ich dann ein paar Täler.
Ja. Ja, David Fincher hat gesagt, ein Film ist nie fertig. Er muss halt irgendwann raus, weil es eine
Deadline
gibt.
Ja, verstehe ich. Ist ja bei Malerei ähnlich. Aber es gab dann natürlich auf dem Album Pop sowas wie Wake Up Dead Man, wo Bono dann wieder mit seinem Glauben und so schon noch alte Themen mit einbringt. Was ich nie so ganz verstanden habe, war das Lied Discotheque. Also was wollen die jetzt? Und mit dem Village People Video, also, was ich im Nachhinein ein echt tolles Album finde, ist komischerweise Zooropa, das ja auf der Tour entstand, so nebenher. Das war wahrscheinlich nicht so erzwungen, sondern mal so locker aus der Hüfte.
Ja, finde ich auch das bessere, interessantere und irgendwie auch besser gealterte Album. Ja. Jo, dann haben wir das 97er Jahr mit einigen 96er Ausflügen nochmal abgeschlossen. Ich gucke nochmal durch, aber ich glaube, wir haben wirklich alles genannt, was es da zu nennen gibt. Wir haben sicherlich wieder ganz viel vergessen, aber so ist's.
Das wird dann halt eingesprengselt, genau, vielleicht.
Genau, machen wir beim nächsten Mal. Wir hören uns irgendwann wieder. Wir müssen noch die 90er fertig machen. Da fehlen noch 2 Jahre. Und dann gucken wir, wie weit wir noch in die 70er zurückgehen oder ob wir das Konzept ganz ändern. Und dann, wenn wir 97 sind, was jetzt rechnen Sie mal aus, wie viele Jahre
sind es? War das chronologisch oder was? Ich weiß es nicht. Ich nehme, was kommt.
Also gut, ich sag dir dann, wie wir weitermachen. Bis bald. Dreht nicht durch, noch ist heiß und dann
wird es wieder Freiburg kalt irgendwann. War heute doch was,
das in ist die Freiburg hat es heute geregnet wie noch nie.
Das ist die Behauptung mehr oder weniger erzwang, ihr wisst nichts.
Ja, ich bin eingestiegen hier zum Klaus, ihr wisst nichts. Hier schönstes Wetter in Freiburg, sintflutartige Regenfälle, sodass ich gedacht habe, ich muss umkehren. Ich bin durch im zweistelligen Bereich hohe Pfützen, Zentimeter 20, ich weiß es nicht, Pfützen gefahren mit meinem Auto und hatte Ängste.
Ja, bei jeder Unterführung muss man sich fragen, was passiert, wenn es
zu einer Springflut kommt.
Exactly.
Okay, ansonsten bis bald wieder in irgendeiner Form. Macht's gut, dreht nicht durch. Ciao.
Tschüss.